Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Sportcheck. Ich bin Christoph Fetzer, schön, dass ihr dabei seid. And now, ladies and gentlemen, make some noise for the hockey buddies. And please welcome, from Berlin, wearing number 47, Tom Kanzok. Servus Tom, alles gut?
Alles super.
Trade-Deadline-Day. Noch kurz runtergeschluckt jetzt. Na,
was? Was hab ich?
Noch kurz runtergeschluckt. Alles super.
Nee, ich habe mir tatsächlich gerade noch einen weiteren Tab aufgemacht. Mit einem Fakt, den ich später hoffentlich unterbringen kann. Und es hat irgendwie einen Moment gedauert, dass ich dachte, oh scheiße, jetzt ist irgendwas schiefgegangen.
Es ist 22:49 Uhr hier bei uns im Süden, bei dir in Berlin wahrscheinlich auch, oder?
Ja, da haben wir keine Zeitverschiebung. Bei uns ist tatsächlich auch 22:49 Uhr.
Keine Zeitverschiebung. Und wir hatten ja letztes Mal gesagt, dass wir gleich nach Ende der Trade-Deadline, nach Verstreichen der Trade-Deadline, eben wieder sprechen werden und über diese Trades, die passiert sind, ein bisschen quatschen. Und es ist ja tatsächlich auch viel passiert in der NHL an diesem Montagabend dann bei uns. Und großes Thema, größtes Thema aus deiner Sicht? Welches Team? Also, welcher Spieler?
Boah, alle. erstmal muss man ja sagen, gut, dass wir uns nicht direkt zum Ende der Trade-Deadline hingesetzt haben, um 21 Uhr Ortszeit, weil dann hätten wir, glaube ich, noch so viele, viele Trades irgendwie so parallel mitbekommen und hätten dann so noch mit einem halben Auge dann irgendwie auf die ganzen Insider bei Twitter geschaut und geguckt, was da noch so passiert. Weil das Witzige ist ja bei dieser NHL Trade Deadline, dass die Trades ja nur bis 59. Minute, was ist das? 12.59 Uhr, ne? Und 59 Sekunden müssen die Trades bei der NHL eingereicht worden sein, per Mail, Fax oder per Telefon. Und der tatsächliche Trade-Call, der kann dann sogar erst noch später passieren. Und deswegen kommen dann so viele Trades dann erst noch so in der Stunde, anderthalb Stunden später raus. Und da hätten wir ja ein bisschen was verpasst. Aber die interessanten, also eines der großen Themen oder eines der Teams, die für mich ganz schön für Furore gesorgt haben. Und das gar nicht mal heute, sondern eigentlich schon die letzten beiden Tage vor der Trade Deadline. Das waren die Columbus Blue Jackets. Und nicht dafür, was sie abgegeben haben, sondern dafür, was sie sich dazugeholt haben.
Ja. Das war ja eigentlich das große Thema, ja. Blue Jackets mit Panarin und Bobrovsky. Halten sie sie oder geben sie sie ab? Oder vor allem, was kriegen sie dann dafür?
Ja.
Und im Endeffekt sagen sie, nee, Edge Badge, wir nehmen die praktisch selber als Rentals bis zum Ende der Saison, auch wenn sie vielleicht dann weggehen sollten und wir nichts kriegen für sie praktisch. Aber wir versuchen es andersrum und holen uns mal Matt Duchene, der größte Name von denen, die getradet worden sind, ne?
Ja, Mark Stone, glaube ich, wäre dann noch, also ist, glaube ich, also für mich ist Mark Stone noch der größere Fisch im Vergleich zu Matt Duchene. Oder meinst du jetzt im Vorfeld?
Ja, im Vorfeld.
Also. Ja, also im Vorfeld war Duchene natürlich schon ein Riesending. Zumal er ja am selben Tag, an dem er getradet wurde, ja mit den Blue Jackets noch in Ottawa gespielt hat. Und in seinem zweiten Spiel hat er dann auch tatsächlich gleich sein erstes Tor für die Blue Jackets erzielt. Und um das, glaube ich, mal so rund zu machen, das, was Columbus da jetzt gemacht hat in den letzten Tagen vor der Trade-Deadline, war, glaube ich, das eindeutige Zeichen, dass sie ihre erste Playoff-Serie, mindestens ihre erste Playoff-Serie in ihrer Franchise-Geschichte gewinnen wollen. Nachdem sie letzte Saison ja schon in der zweiten Overtime in Spiel 7 waren gegen die späteren Stanley Cup-Sieger Washington Capitals. In einer Serie, die sie, glaube ich, die Blue Jackets auch selber hergeschenkt haben, ist es, glaube ich, für sie jetzt einfach mal an der Zeit, eine Serie zu gewinnen. Und sie haben natürlich, hatten sie die zwei großen Fragezeichen in ihrem eigenen Kader mit Bobrovsky und Artemi Panarin, die beide am Ende der Saison Free Agents werden. Und ja, ich hatte das ja bei uns auf hockeybuddies.de ja auch geschrieben, dass sie sich irgendwie die Frage stellen müssen, wollen sie es dieses Jahr wieder versuchen oder wollen sie sich nochmal etwas neuer aufstellen, nochmal ein bisschen verjüngen und vielleicht Talente dazu holen und vielleicht langfristig oder mittelfristig einen starken Kader zusammenbekommen oder sagen sie, okay, jetzt dieses Jahr ist es vielleicht wirklich soweit, gerade die Metropolitan ist vielleicht nicht so stark und da können wir vielleicht den Push wagen und kommen dann erst im Conference Final irgendwie so gegen Tampa, Toronto oder was auch immer dann da auf sie wartet. Ja. Und ich glaube, das haben sie so weit analysiert, dass sie jetzt gesagt haben, okay, dann holen wir uns Matt Duchene, dann holen wir uns Ryan DeZingle und heute jetzt noch Adam McQuaid, wobei McQuaid jetzt, glaube ich, da gar nicht so die Stellschraube ist, die das ganze Ding entscheidend beeinflusst, aber Duchene und DeZingle sind schon zwei große Namen. Aber halt auch zwei weitere Free Agents am Ende der Saison. Ne?
Ja. Aber du hast natürlich jetzt eine Reihe mit Duchene, Panarin und Atkinson potenziell, ja, beziehungsweise gut möglich, dass die auch längerfristig so zusammenspielen. Und was ich mir bei den Columbus Blue Jackets dann auch relativ schnell gedacht habe, also man könnte natürlich jetzt sagen, seid ihr wahnsinnig, ja, also da All-In zu gehen, eine Chance auf einen Stanley Cup habt ihr doch nicht wirklich. Aber ich habe in einem der vielen Podcasts, die ich so höre, kürzlich mal auch eine wirklich gute Aussage gehört. Ich finde, man darf halt auch diese Trade Deadline dann im Nachhinein nicht nur danach beurteilen, haben wir den Stanley Cup gewonnen oder haben wir nicht gewonnen. Sondern im Endeffekt geht es ja auch, also ich meine, 30 Mannschaften gewinnen den Stanley Cup nicht, ja, und auch 15 von denen, die in die Playoffs kommen, gewinnen den Stanley Cup nicht. Also kannst du auch nicht bei jedem sagen, ja, das war jetzt ein Fehler, dass ihr so getradet habt, sondern.
Pass auf, noch eine Phrase dazu.
Ja.
Es gewinnt nicht immer die beste Mannschaft der Saison den Stanley Cup.
Das kommt auch noch mit dazu, ja. Aber schau, im Endeffekt geht es ja auch darum, einfach die Mannschaft besser zu machen und vielleicht halt tatsächlich halt mal eine Playoff-Runde zu gewinnen oder einen Playoff-Run zu haben. Vielleicht ist es längerfristig dann auch von Vorteil und entwickelt das Team weiter. Schau dir zum Beispiel die Nashville Predators an, die haben auch noch keinen Stanley Cup gewonnen, aber wir würden sie jetzt, glaube ich, mittlerweile alle als Powerhouse in der NHL bezeichnen und du weißt mittlerweile, dass es ein geiler Eishockey-Standort. Auch wenn sie den letzten Schritt halt nicht mehr, noch nie gegangen sind. Nicht mal den vorletzten schon, aber den letzten nicht. Damals gegen Pittsburgh dann im Finale verloren. Aber weißt du, ich meine, also nicht nur die Mannschaft, die halt dann den Stanley Cup gewinnt hat an der Trade Deadline, alles richtig gemacht. Sondern man kann auch viel richtig machen, ohne dann eben den Cup am Ende in den Händen zu halten.
Das Schöne für Columbus ist ja auch, dass sie Duchene, wie du gesagt hast, auf dem Flügel spielen lassen können, neben Panarin und Atkinson. Oder sie können halt sagen, okay, wir machen Panarin, Atkinson, was jetzt schon gut funktioniert hat, und machen Duchene als zweiten Center zum Beispiel. Das können sie ja auch laufen lassen, und dann haben sie zwei sehr starke Reihen. Wobei sie jetzt natürlich die ersten Spiele mit Duchene in der ersten Reihe halt gespielt haben. Und was halt brutales Tempo ist, ne? Und das kann ja theoretisch auch schon reichen, also zumindest so weit, dass sie Richtung Conference Final schielen können. Also mit dem, was sie jetzt gemacht haben die letzten Tage, reicht natürlich nicht mehr nur eigentlich ein Sieg einer Playoff-Runde.
Ja, das stimmt auch wieder.
Also irgendwie jetzt, also die Erwartungen sind, glaube ich, deutlich größer.
Also die Frage ist halt, ob Bobrovsky einfach auch mal in den Playoffs seine Leistung zeigen kann, ne? Das ist ja auch so eine Geschichte, die jetzt auch mal wieder hochgekocht ist, dass der halt einfach in der Regular Season gute Statistiken hat, aber in den Playoffs halt dann abfällt, bis jetzt in seiner Karriere.
Ja.
Aber davor
haben sie sich mit Kincaid ja hervorragend verstärkt.
Davor, vor Bobrovsky, sind sie jetzt, denke ich, schon wirklich gut aufgestellt. Es gibt sicherlich noch tiefere Mannschaften, aber gerade da eben ganz oben im Lineup sieht das schon sehr, sehr gut aus.
Ja, zumal du hast dann quasi deine beiden Top-Verteidiger jetzt, also erstes und zweites Verteidigerpaar spielen mit Seth Jones und Zach Werenski. Ich glaube, Werenski war ja, also wir haben letztes Jahr ja schon mal so ein bisschen ihn abgefeiert und haben ja auch, glaube ich, ihn so ein bisschen mit in die Norris-Geschichte gebracht. Der war zumindest auch bei den bei der Calder Trophy, ich glaube, sogar nominiert, ne? Zach Werenski war mit nominiert gewesen. Besten Rookie letztes Jahr. Also das sind schon zwei Verteidiger, die wirklich auch einen großen Impact auf so ein Spiel haben. Und das, was sie davor als Stürmer spielen haben, finde ich auch sehr stark. Jetzt, das ist natürlich nichts, wenn du jetzt dir Tampa anguckst und das vergleichst. Das ist natürlich was Tampa da aufs Eis stellt, ist schon brutaler. Also einfach in der kompletten Breite Offense und Defense und natürlich Vasilevskiy und Domingue im Tor. Aber ich finde, dass Columbus da einiges richtig gemacht hat oder fast alles richtig gemacht hat jetzt zur Trade Deadline, um sich halt wirklich in die Position zu bringen, da weit in den Playoffs kommen zu können.
Nochmal kurz zu Werenski. Ich glaube, du hast gesagt letztes Jahr. Also letztes Jahr war er nicht nominiert, sondern vorletztes Jahr.
Ja, okay.
Mit Matthews und Leine. Letztes Jahr nominiert, so hatte ich es gerade, klar, Barzell, Besser und Keller. Aber vorletztes Jahr war Werenski mit nominiert. Ja. Genau. Ja. Sollen wir gleich mal bei den Teams bleiben und uns ein Team anschauen, das halt ordentlich verloren hat? Also nicht nur jetzt, sondern auch einfach in letzter Zeit so eigentlich alle Leistungsträger jetzt verloren hat mit den Ottawa Senators?
Ja, absolut.
Also wir haben Duchesne zu Columbus, zwar nicht heute, aber eben kurz vor der Trade-Deadline. Mark Stone ist weg, ist nach Vegas gegangen. Da war ja auch die Frage, können sie einen der beiden eben halten und verlängern sie den Vertrag? Hieß es dann vor der Trade-Deadline immer öfter, ja, Stone, es ist wahrscheinlicher, dass der bleibt. Sie haben natürlich vor nicht allzu langer Zeit Erik Karlsson verloren. Sie haben keinen Ryan DeZingle mehr. Sie haben Mike Hoffman nicht mehr im Roster. Also das sind ja mittlerweile dann schon ein halbes Dutzend Top-Spieler, das jetzt weggegangen ist.
Ja, das war übrigens der Tweet, den ich am Anfang aufgemacht habe von TSN Hockey, also von dem Netzwerk TSN. Die haben eine Grafik veröffentlicht, dass die angesprochenen Spieler jetzt ohne Mike Hoffman von den Spielern, die Ottawa verlassen haben, und haben als Return auf der anderen Seite zwei First-Round-Picks, dann zwei Conditional-First-Round-Picks. Also einer der beiden Picks, die sie zum Beispiel für Duchesne bekommen haben, wenn Duchesne in Ottawa in Columbus verlängert, dann bekommt Ottawa noch den Erstrunden-Pick der Columbus Blue Jackets 2020. Dann haben sie drei Zweitrunden-Picks, vier NHL-Spieler und fünf Prospects, also Spieler, die auf dem Sprung in die NHL stehen. Also sie haben dann tatsächlich, ich glaube, Pierre Dorion, also der Manager der Ottawa Senators, stand ja sehr in der Kritik für das, was er für Erik Karlsson und vor allem für Mike Hoffman bekommen hat. Wo ja so spaßeshalber auch gesagt wurde, dass San Jose für Mike Hoffman tatsächlich das bessere Paket bekommen hat, dann im Verhältnis also Mike Hoffman wurde ja eigentlich an die San Jose Sharks getradet und die Sharks haben ihn ja 20 Minuten später direkt nach Florida geschickt und wahrscheinlich sogar den besseren Deal bekommen als die Ottawa Senators. Erik Karlsson hat jetzt vielleicht auch nicht das eingebracht, was man sich in Ottawa erwünscht hat, aber ich finde, was sie jetzt für Duchesne und gerade für Mark Stone bekommen haben, das ist schon für das, was die Senators jetzt gerade sind, also für ein Team, was wirklich komplett alles auf die Grundmauern abreißt und einen kompletten Rebuild fährt, ist das schon okay, was sie da bekommen haben. Unser Edelhörer Le Affond hat sich ja vor allem über, jetzt muss ich den Namen richtig aussprechen, Brennström, der Spieler, der für Mark Stone von Vegas zurückkommt, ein schwedisches Top-Talent, ein Verteidiger, der wirklich sehr, sehr gut zu sein scheint. Ich weiß nicht, ob er schon, ich glaube, er ist noch nicht wirklich NHL-ready, vielleicht erst ab nächste Saison. Aber Oskar Lindberg ist ja zum Beispiel dann ein Roster-Player, den sie da zurückbekommen haben, auch von Vegas.
Ich muss jetzt mal kurz schauen, wo habe ich den gesehen, genau. Letztes Jahr hat er noch bei HV 71 gespielt. Jönköping. HV 71 auf jeden Fall. In der SHL und natürlich auch in der Champions Hockey League, und da habe ich ihn mal gesehen. Nummer 15 Pick 2017. Erik Brennström. Ich habe noch einen lustigen Tweet zu den Ottawa Senators, was da in den letzten Jahren eben schon weggegangen ist und halt nicht so im Guten weggegangen ist. Also fangen wir mal mit Yashin an. Yashin, Hossa, Chara, Heatley, Spezza, Alfredsson, Turris, Hoffman, Karlsson, Stone, Duchesne. Also natürlich dann Alfredsson nicht im Prime seiner Karriere, aber da waren schon ein paar ein paar große Namen dabei. Und was ich auch gelesen habe, was an sich auch weiterhin verwunderlich ist, warum sie es nicht geschafft haben, halt irgendwie Bobby Ryan noch irgendwo mit drauf zu packen, ja, und seinen Vertrag, der halt einfach auch hemmt, ja, also weil der halt einfach zu viel verdient dafür, was er spielt.
Ja. Das Schlimme ist halt wirklich, dass sie es letztes Jahr in dem Duchesne-Deal, War das noch letzte Saison oder war das vor? Na, auf jeden Fall in dem Duchesne-Deal mit den Colorado Avalanche haben sie ja ihren Erstrunden-Pick für, das war vorletzte Saison. Und die hatten ja dann, das war ja dieser Conditional-Erstrunden-Pick, wo sie aussuchen konnten, ob sie 2018 oder 2019 ihr Erstrunden-Wahlrecht an die Colorado Avalanche abgeben. Und die Ottawa Senators haben sich entschieden, im letzten Jahr Matthew Tkachuk zu ziehen. Und somit hat ja jetzt Colorado im kommenden Draft 2019 den Erstrunden-Pick der Ottawa Senators. Und nach dem Stand, wie es heute aussieht, ich schaue nochmal ganz schnell. Wie sagt man so schön, don't look now, für die Hörer, verpassen die Colorado Avalanche ja die Playoffs und hätten somit dann zwei Lotteriebälle und hätten die Möglichkeit auf Jack Hughes, also die doppelte Möglichkeit, ersten den First Overall Pick zu bekommen und damit dann Jack Hughes zu ziehen. Und das wäre natürlich ein Spieler, der den Ottawa Senators in ihrer Situation aktuell natürlich sehr gut tun würde und diesen Rebuild vielleicht sogar etwas beschleunigen könnte.
Ja, das wäre natürlich dann massiv bitter, wenn der dann in Colorado landen würde. Im November 2017 war der Trade von Duchesne zu den Senators, also im Laufe der Vorsaison.
Überleg mal, Colorado zieht dann jetzt im 2019er Draft an erster und zweiter Stelle und nimmt Hughes und Kaapo Kakko.
Ja, nicht so schlecht. Dann könntest du perspektivisch, hättest du dann wieder sowas wie Psychic Forsberg.
Dann hätten sie wieder zwei Reihen tatsächlich.
Dann hättest du einen 1-2-3-Punch mit McKinnon, Hughes. Und
Passat jetzt.
Und ja, stimmt. Ja. Gut, also das ist die Columbus Blue Jackets und die Ottawa Senators und dann glaube ich diskutieren wir noch so ein paar Namen. Ne? Also Panarin ist nicht gewechselt, aber sonst ist ja schon so, dass die großen Namen, die halt auch eben in der Verlosung waren, tatsächlich halt dann auch getradet wurden.
Ne? Zum Beispiel Wayne Simmonds.
Jo.
Und Wayne Simmonds war ja zum Beispiel so ein Fall, da schien es ja also jetzt unsere Ortszeit um 20.55 Uhr sah es tatsächlich so aus, als würde Wayne Simmonds die Saison bei den Philadelphia Flyers beenden. Wayne Simmonds ist ja am Ende der Saison auch ein Free Agent und wird für den Stil, den er spielt, also bei 5 gegen 5 ist er ja tatsächlich gar nicht mal so effektiv, aber in Überzahl ist er ja einer der besten Spieler, gerade im Bereich Formtor der NHL, bringt natürlich auch eine gewisse Härte mit. Und kann natürlich gerade in so einem Playoff-Run ein Team, was vielleicht nochmal so ein gewisses Element braucht, halt auch gut tun. Und jetzt gerade, wenn man schaut, er als Powerplay-Spezialist, jetzt nicht als Playmaker, aber jemand, der eine sehr gute Rolle spielen kann, wo er jetzt hingegangen ist zu den Nashville Predators, die wirklich ein schwaches Powerplay haben, die ja auch, wenn man Elliot Friedman glauben darf, schon im gesamten Saisonverlauf immer wieder Richtung Philadelphia geschielt haben und gerade dann auf Wayne Simmonds. Da kann er ihnen, glaube ich, sehr, sehr helfen. Aber Simmonds war halt, wie gesagt, so ein Fall. Ne? 2055 sah es nicht so aus, als wenn er noch getradet wird. Und kurz nachdem beim TSN Trade Center die Glocke geläutet hat, kam dann noch, we have a trade to announce. Und dann war es Wayne Simmonds, der nach Nashville geht.
Ding, 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 ding.
Ja. Und dann habe ich doch tatsächlich gedacht, ach du Scheiße, jetzt wird schon wieder PK Subban getradet. Weil nämlich, kurz vorher hatte ich auf einem Tweet gelesen, dass PK Subban heute nicht beim Morning Skate der Nashville Predators auf dem Eis stand. Und häufig ist das ja dann so der, oh, die haben den nicht auf dem Eis, vielleicht haben die den getradet. Und dann kam, Simmonds geht nach Nashville. Simmonds für Subban 1-1, das wäre ja Wahnsinn, das passt ja überhaupt nicht. Ja, war es ja dann nicht. Also was Philly für Simmonds tatsächlich bekommen hat, das war Ryan Hartman, den Nashville ja erst kürzlich von Chicago bekommen hat und ein Viertrunden-Pick. Und ich war tatsächlich das sehr überrascht.
Das ist wenig, ne?
Insgesamt, ja, habe ich ja auch getwittert. Dann also ein Viertrunden-Pick und ein mittleres Talent oder ein Roster-Player, der...
Aber vor allem Hartman ist ja auch einer, der sag ich jetzt mal, ähnlich spielt wie Wayne Simmonds.
Ja,
aber halt bei weitem nicht so gut und bei weitem nicht die Erfahrung hat. Ich habe jetzt nochmal bei The Point auch nochmal geschaut, weil Simmonds ist natürlich kein Scorer, also sowohl bei Toren als auch bei Punkten ist er unter ferner Liefen halt in der NHL aktuell oder unter den Stürmern 132 und 196, aber halt Inner Slot Shots über einen pro Spiel, Achter in der kompletten Liga, und eben halt einfach eine Powerplay-Waffe, ja. Und wenn du halt, sag jetzt mal, außenrum gute Spieler hast, also Playmaker, Verteidiger, und das haben ja die Nashville Predators, und dann hast du halt eben nochmal so einen, der vor dem Tor halt abfälschen kann, abstauben kann, da auch sich nicht zu schade ist zu arbeiten, dann ist das schon, dann kann es halt ein massives Upgrade sein.
Ja.
Und dann hast du halt einen Hartman, der eben ähnlich spielt, aber nicht so gut, und ein vierter Runde-Pick, also das ist wenig.
Ja. Und dieser Viertrunden-Pick wird ein Drittrunden-Pick, wenn Nashville mindestens eine Runde in den kommenden Playoffs gewinnt.
Was?
Also nicht ganz unrealistisch.
Ja. Okay, Wayne Simmons zu den Nashville Predators. Stone haben wir schon angesprochen.
Aber lass uns ruhig nochmal über Stone sprechen.
Ja,
weil klar. Du bist ja, glaube ich, schon ein großer Fan von Mark Stone.
Also wir haben ja, als wir unsere Awardshow hatten in Berlin.
Ja, genau, deswegen komme ich drauf.
Mit schöner Fahrstuhlmusik hatten wir doch über den besten, war das nur Selkie Trophy oder besten Defensivstürmer? Auf jeden Fall hatten wir da das Thema. Und ja, du hast halt mit Mark Stone einfach nicht ein Center, sondern ein Flügelspieler, der einfach ein ziemliches Defensivtier halt auch ist. Also der eben halt die komplette Eisfläche beackern kann. Und ja, ich denke, dass es schon einer ist, der auch bei Vegas jetzt nochmal ein anderes Element halt mit reinbringt. Ne? Und also waren ja auch andere Teams in der Verlosung. Also der hätte jetzt zum Beispiel sicherlich den Boston Bruins zum Beispiel ganz gut getan. Ne? Die haben jetzt stattdessen Johansson geholt. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass die dann auch zumindest probiert haben, Stone zu holen. Jetzt landen da halt bei Vegas. Ja, das finde ich schon auch einen interessanten Trade. Auch da ein paar Statistiken noch. Punkte auf Platz 30 unter den Stürmern mit über einen pro Spiel. Ja? Also das ist schon auch ein guter Scorer. Ne? Und dann, was halt so eben so Defensivstatistiken, also geblockte Pässe, zweitbester unter den Stürmern, und Loose Pucks Recovered, vierter unter den Stürmern. Auch das wieder Statistiken von The Point, die da übrigens wirklich zu jedem Spieler, zu jedem größeren Namen, der getradet worden ist, da eben so ein Chart gemacht haben, was ich großartig finde, wo du halt einfach siehst, was bringt der jetzt dem neuen Team. Und ja, genau, du hast halt da nochmal ein etwas neues Element oder ein Element, das vielleicht noch nicht so präsent war bei den Vegas Golden Knights mit Mark Stone.
Und du hast ja dann immer diesen Effekt, dass wenn so ein sehr, sehr guter Flügelstürmer kommt, rückt ja auf der Seite alles immer so eine Ebene nach unten. Und du hast dann Spieler, die nicht mehr vielleicht über ihrem Talentlevel spielen müssen. Und Stone wird ja definitiv in der ersten Reihe spielen bei den Golden Knights an der Seite von Carlson und Marchessault. Und dann, ja, dann rückt dann ein Alex Tuck oder Max Pacioretty weit nach unten in die zweite Reihe, hat dann da nicht mehr so diese super Competition, wie es die erste Reihe bekommt. Und das macht ja das Team dann in der Tiefe halt auch einfach stärker. Ich habe übrigens auf der NHL.com-Seite, da ist Mark Stone der führende Spieler, was Takeaways angeht.
Ja.
Aber das, ja. Takeaways ist halt so eine Statistik, ja, wie führt man die?
Aber ich finde auch die Spielweise interessant, ja, weil du halt immer wieder hörst, Flügel ist halt die Position, die du am leichtesten spielst im Eishockey, ja, weil als Center hast du defensive Aufgaben, als Verteidiger zu spielen ist nicht so einfach, vor allem eben defensiv ist es halt eine größere Herausforderung, und Stone spielt halt als Flügel diesen Stil auch, was natürlich dann im Umkehrschluss auch heißt, auch ein Flügelstürmer kann defensiv so gut spielen. Ja, also das ist vielleicht dann auch eine Sache des Wollens oder beziehungsweise dieser speziellen Qualität. Und also mir fällt jetzt in den letzten Jahren keiner ein auf dem Flügel, der eben da mithalten hätte können. Ja, sondern hast du bei dem Flügel normalerweise einfach Torjäger, ne? Also gute Flügelstürmer. Und ja, im eigenen Drittel halt irgendwie schauen, wenn die Scheibe zu den Verteidigern kommt, dann halt hoch in die blaue Linie und da stören und vielleicht auch mal einen Schuss blocken. Aber halt da jetzt der Scheibe hinterherjagen, Turnover provozieren, Pässe blocken, Scheiben abfangen, Da hast du halt eher, wenn du an Stürmer denkst, eher die Center einfach im Kopf.
Das ist auch hier witzig bei der immer noch NHL.com und dann nach Takeaways sortiert. Dann hast du halt Mark Stone auf Platz 1, wie eben schon angesprochen. Und dann hast du bis Platz 13 nur Center und Verteidiger. Und auf 13 kommt dann Mitch Marner. Und dann kommen wieder nur Center, Verteidiger. Und auf 27 kommt Johnny Gaudreau.
Ja.
Und ich also der Trend zeigt sich ja dann auch. Also jetzt Gaudreau und Marner als sehr technisch versierte Flügelstürmer und Mark Stone als tatsächlicher Arbeiter. Aber was ich auch interessant finde, was denkst du, wer der erste Spieler ist oder an welcher Stelle der erste Spieler kommt, der im Schnitt mindestens einen Check pro Spiel hat? Von diese, also jetzt immer noch sortiert nach Takeaways. Mhm. Aber an welcher Stelle kommt der erste Spieler, der dann einen Hit pro Spiel hat?
Boah, schwierig.
Weil man denkt ja immer, um dir die Zeit zum Überlegen zu geben, man denkt ja immer so viele Spieler, die viele Pucks erkämpfen, checken, müssen ja auch automatisch viel checken, weil sind ja dann sind ja gleich so gute Defensivspieler und ein Check ist ja eigentlich auch eine Möglichkeit, den Gegner von der Scheibe zu trennen und so.
Ja.
Also so altmodische Denkweise, dass viele Spieler mittlerweile hauptsächlich mit ihren Schlägern arbeiten, wird ja da gerne übersehen.
Ja, dann wahrscheinlich, wenn du so sagst, spät, also 35 oder so?
Nee, so spät nicht.
Nicht, aber schon spät, oder? Dann.
Ja. Na, an 7. Also 7 finde ich schon auch recht spät. Und das ist Brent Burns
aber,
mit einem Hit im Schnitt pro Spiel.
Aber das Ding ist halt auch, du hast halt wahrscheinlich dann einfach die Turnover werden dann halt nicht den, oder die Takeaways werden halt nicht den checkenden Spielern zugeschrieben, sondern du hast halt dann den checkenden Spieler, der halt einfach stört und dann sammelt halt ein anderer Spieler die Scheibe auf. Also du brauchst trotzdem vielleicht öfter mal einen Check, um eben so einen Turnover zu provozieren. Aber ich gebe dir recht, cleverer ist es sicher, halt eben Stick on Stick zu spielen, beziehungsweise zu schauen, wo die Scheibe ist erstmal, wenn man die Scheibe gewinnen will.
Ja, ist halt so eine interessante Diskussion, die es halt mit Austin Matthews in den letzten Wochen, was die Toronto Maple Leafs angeht, halt häufig gab. Weil der Matthews ja einen relativ stabilen Körper hat und den selten als Checker einsetzt und viel, viel mehr mit seinem Schläger arbeitet und wirklich mit viel Kraft versucht, seinen Schläger einzusetzen. Und dass viele Leute, die noch eher altmodisch denken, halt dann kritisch sehen. Und dass er dann halt nicht so richtig engaged ist. Aber es ist halt, ja. Und das Weitere muss man natürlich auch sagen, die Hits, wie die in der NHL getrackt werden, ist natürlich auch immer sehr subjektiv. Also ich glaube, bei den Islanders ist das ja wohl so, dass da immer sehr verhältnismäßig viele Hits gezählt werden als in anderen Stadien. Also muss man das auch immer dann im Verhältnis sehen.
Nochmal ganz kurz zu Mark Stone.
Ja.
Was ich da, wir haben ja offensiv so eine Entwicklung jetzt in den letzten Jahren gehabt, wenn du Mitch Marner schon angesprochen hast und Austin Matthews, dass oft das Playmaking von Center auf Flügel übertragen wird, also dass du jetzt teilweise wirklich gute Scheibenverteiler auf dem Flügel hast, also Marner ist ein Beispiel, Patrick Kane in Chicago, also Flügel, die eigentlich auf dem, also Center, die auf dem Flügel spielen, vom Typ her ein Center, der eben außen spielt. Und glaubst du, dass sich dann vielleicht defensiv jetzt auch durch das Beispiel Mark Stone das ähnlich entwickeln könnte, dass du halt einfach dann vielleicht mal auf dem Flügel den Spieler hast, der defensiv am meisten Verantwortung hat und der Center, der sich vielleicht dann mal so ein bisschen ausruhen kann, beziehungsweise halt dann tatsächlich einfach nur den Verteidiger an der blauen Linie abdeckt. Also auch im Sinne von Aufhebung von Positionen im Eishockey, beziehungsweise Verschwimmen von Positionen im Eishockey. Glaubst du, dass sich das defensiv auch so niederschlagen kann in Zukunft?
Ich glaube schon, und das passiert ja bei manchen Teams auch, wo der Center in der Defensive dann meistens mit einem Spieler, der ja mehr Aufmerksamkeit in der Defensive hat, getauscht wird und dann ja der Center eher die eigene Zone auf der Position eines Flügelstürmers verteidigt und der Flügel dann quasi auf seine Position rutscht und diesen ja Bereich vorm Tor und in den Ecken halt bearbeitet. Also das passiert ja hier und da auch schon. Und ich glaube nicht, dass es so ein kompletter Trend werden könnte. Aber wenn du gerade jetzt so Spieler hast wie Mark Stone jetzt in der Defensive, Oder was hatten wir? Naja gut, Zach Hyman ist, glaube ich, nochmal eine andere Geschichte, weil der ja gerade eher was ein Vorchecker an ist, sehr gutes. Also bleiben wir mal bei Mark Stone jetzt einfach nur, wenn du so Spielertypen wie Mark Stone hast, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass die dann jetzt bei Vegas William Karlsson quasi in der Defensive die Center-Aufgaben abnehmen. Und andersrum ist es ja schon, wie du eben gesagt hast, schon längst passiert. Ja. Also gerade jetzt die Flügelstürmer, also ich glaube, Kucherov kannst du da auch noch mit reinzählen und halt dann Kane, Goodrow, Mana, die halt ja wie Center spielen halt, aber auf dem Flügel. Oder William Nylander kannst du zum Beispiel, oder Nylander kannst du auch ansprechen, ne? Der jetzt gerade, wo Kadri ausgefallen ist, spielt Nylander ja auch wieder Center.
Ja. Okay, die anderen großen Namen. Wo machen wir weiter? Simmons haben wir, Stone haben wir.
Muss ich ja meine Tabs zurechtfinden.
Nehmen wir doch den nächsten Contender mit den Winnipeg Jets, die ja auch in der Verlosung sicherlich für Duchesne waren. Und dann hieß es ja auch immer, wenn es nicht Duchesne wird, dann könnte es Hayes werden. Und es ist Hayes geworden.
Ja. Winnipeg finde ich sehr witzig, weil es ja lange Zeit so ein bisschen diesen Gag gab bei den Winnipeg Jets, dass Kevin Cheveldayoff am Trade Deadline Day einen freien Tag nimmt und gar nichts macht, weil die Jets halt wirklich jahrelang zur Trade Deadline ein ruhiges Team waren, nicht wirklich viel getradet haben, beziehungsweise eigentlich gar nichts gemacht haben. Und ja, jetzt seit, ich glaube, vorletztem Jahr sind sie schon, also letztes Jahr war es ja Stasny, den sie zur Trade-Line geholt haben und damit schon ein Zeichen gesetzt haben, was sie vorhaben. Und dieses Jahr waren sie heute, glaube ich, das aktivste Team der NHL. Mit allein heute 4 Deals, die das NHL-Team betreffen. Und ja, der größte Name, Kevin Hayes. Und ich glaube, das war auch die Awardshow, oder? Wo wir, war das die Awardshow oder war das unsere letzte Sendung, wo wir so ein bisschen drüber gesprochen haben, dass Winnipeg ja halt irgendwie so ein zweiter Center fehlt? Oder
ja, genau. So ein bisschen, war, glaube ich, letzte Woche eben ja, auch.
Weil wir dass da, den Jets ja. So ein bisschen die Tiefe in der Mitte fehlt. Und da ist Kevin Hayes, glaube ich, eine sehr, sehr gute Ergänzung.
Ja, jetzt auch im Endeffekt kein großer Scorer, aber halt einer, der sicherlich halt, also soliden zweite Reihe Center geben kann. Ja. Und ich meine, Scoring haben die Jets auch jetzt nicht so wenig. Und du hast halt dann auch die Möglichkeit, das restliche Lineup halt ein bisschen anzupassen. Und ihm halt dann die Eiszeit in der zweiten Reihe zu geben. Also natürlich kein Duchesne, ja, also das ist halt einfach ein anderer Spielertyp natürlich. Ich hätte schon irgendwie geil gefunden, wenn die Jets als Nummer 2 Center Duchesne gehabt hätten. Aber ja, ist halt nicht so gekommen.
Die größte der größte Trade-Deadline-Deal für die Winnipeg Jets war doch, dass Patrick Laine jetzt am Wochenende wieder getroffen hat.
Definitiv.
Also wenn Laine da jetzt wieder trifft, dann kann auch mit den Jets nichts mehr passieren.
Ja, aber Laine ist ja potenziell einer, der ihn dann auch an der Seite von Hayes spielen kann. Ne? Ja. Und dann auch die Frage. Kannst du auch nicht so leicht beurteilen, ob es dann vielleicht dann einfach auch mal eben so zwei Spieler wie Hayes und Laine dann gleich mal Chemie entwickeln. Ja, also jetzt aktuell sehe ich jetzt im Lineup bei den Winnipeg Jets da Hayes als zweite Reihe Center neben Connor und Ehlers. Hast eben dann Brian Little als dritte Reihe Center und hast aktuell in der ersten Reihe Scheifele, Wheeler und Laine eben. Mhm. Ja, aber auch das kann sich dann irgendwie ja wieder ändern.
Ja. Matt Hendricks, um dann den nächsten Deal der Jets da anzusprechen, ist, glaube ich, einfach nur so eine Verstärkung in der Tiefe. Also ich war überrascht, ich habe Matt Hendricks, glaube ich, schon ewig nicht mehr. Ich glaube, seitdem der bei Edmonton nicht mehr unter Vertrag steht, habe ich von Matt Hendricks auch nichts mehr mitbekommen in der NHL. Nathan Beaulieu ist ein ganz guter Verteidiger, glaube ich, wo sie sich da auch nochmal Tiefe geben. Und ja, dann haben sie ein paar Lindholm von den Maple Leafs dann noch dazu geholt. Ja, ist halt auch wieder in der Offensive eine Verstärkung in der Tiefe. Und Tom hat, glaube ich, dieses Jahr ein Tor geschossen für die Maple Leafs. Also, jetzt auch nichts Berauschendes, nichts Großes. Also Kevin Hayes sticht dann da schon sehr hervor.
Ja, wird dann möglicherweise auch eine zweite Powerplay-Formation spielen. Und die erste der Jets ist ja auch nicht so schlecht.
Naja, also, wenn jetzt Herr Leine wieder das Tor findet.
Natürlich.
Ja.
Wenn er wieder erste Powerplay-Formation spielen darf.
Da habe ich ja letztens in einem Podcast, wenn wir da noch mal kurz bleiben können, da habe ich ja letztens in einem Podcast gehört, dass von so einem Statistik-Analytik-Typ da, der diese Charting-Hockey macht, was ich dir auch schon mal, Sean Tierney ist es, glaube ich.
Ja.
Ja, ist das der? Der macht ja auch diese Heatmaps und der hat irgendwie festgestellt beim Vergleichen der Daten, dass Patrick Laine im Schnitt 10 Fuß weiter wegschießt als der Großteil der NHL oder Spieler, die auf seinem Level sind, was das Scoring angeht. Und das ist halt dann, dass die Wahrscheinlichkeit, das Tor zu treffen, natürlich dadurch sinkt, weil er halt weiter weg steht als die meisten Spieler.
Hat er nicht mal Ovechkin und Laine auch verglichen? In so einem Chart? Ich glaube, hat er.
Das kann sein. Das habe ich dann nicht gesehen. Ich habe ihn halt nur darüber sprechen hören in dem Podcast. Mhm. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, dass er dann gar nicht so überrascht davon war, dass das bei Leine halt irgendwann auch mal abflaut. Weil es halt, wie gesagt, unwahrscheinlicher ist von den Positionen, von denen er so in der Regel schießt oder geschossen hat, zu treffen. Und er hätte wohl dann in den letzten Wochen er ist wohl näher Richtung Tor gekommen und hat dann geschossen. Und war dann dementsprechend auch nicht so, also es war dann logisch, dass irgendwann mal wieder der Puck das Tor trifft. Und du guckst, wo vor allem dieses eine Powerplay, der eine One-Timer am Powerplay halt getroffen wird, das ist ja schon unterhalb des Bulli-Kreises, leeres Tor, schöner Pass von Wheeler.
Von wem sonst? Vintage
Leine.
Ja, genau. Vintage Wheeler auf Leine. So.
Genau.
Ja. Was haben wir noch für einen Namen? Wir haben schon ein bisschen länger her, natürlich jetzt nicht heute, Hagelin zu den Washington Capitals.
Interessant, oder?
Ja, finde ich schon auch. Also,
das ist auch
ein Spieler, der jetzt irgendwie so ein, also im ersten Jahr, als er mit den Penguins den Cup gewonnen hat, war das ja diese geile dritte Reihe bei den Penguins mit Hagelin, Kessel und Bonino, und oder?
Bonino.
Ja, genau.
Ja, die HBK-Line.
Ja, genau. Und irgendwie ist der in den letzten Jahren dann so ein bisschen, der war auch zwischenzeitlich verletzt natürlich, ein bisschen untergetaucht. Gut, in der zweiten Saison hat er dann noch zumindest den Empty Netter gemacht im letzten Spiel gegen Nashville zum 2-0, kann ich mich erinnern. Hörnqvist 1-0 und Hagelin 2-0, genau so war's. Aber da hat er da in den Playoffs ist er auch lang ausgefallen. Da hat er Verletzungsprobleme gehabt. Und auf einmal hat er gar nicht mehr so eine Rolle gespielt. Aber also der hat, glaube ich, auch einen ganz hohen Upset, finde ich.
Ja. Warum hast du das mitbekommen, dass Pittsburgh scheinbar daran interessiert war, ihn wieder zurückzuholen, aber sie durften nicht, weil sie ihn innerhalb des letzten Kalenderjahres getradet haben?
Habe ich tatsächlich nicht mitbekommen, aber die Regel kenne ich.
Also Pittsburgh war tatsächlich daran interessiert, ihn wieder zurückzuholen und hatten da wohl auch irgendwie Gespräche, aber es wäre dann daran gescheitert, dass es diese Regelung halt gibt, dass sie ihn innerhalb eines Kalenderjahres nicht woanders hin traden dürfen und dann wieder zurückholen können. Mhm. Ja. Und so ist er jetzt in Washington gelandet und gibt Washington natürlich, wie du schon sagst, halt auch wieder nochmal so ein bisschen mehr Tempo mit, ne? Und halt dann auch wieder Tiefe, gerade dann in den unteren Reihen, also auch eigentlich ja auch das, was sie in den letzten, also abgesehen jetzt davon, dass das Kuznetsov, Backström, Oshie und Ovechkin natürlich allen voran wirklich sehr gut gespielt haben, hatten sie halt auch in der dritten und vierten Reihe halt einfach das entgegenzusetzen, was Vegas ja auch sehr, sehr gut gemacht hat. Also Vegas war ein Team voll mit zweite Reihe Spielern, also oder war ein Team mit 4 zweite Reihen, glaube ich, kann man so ganz gut vergleichen. Und da haben ja viele Teams Probleme mitbekommen und Washington hatte halt dann wirklich zwei erste Reihen und dann zwei zweite Reihen, wenn man das so will. Und ich glaube, Hagelin kann Washington genau das auch wiedergeben. Wobei ich trotz des Deals Washington dieses Jahr nicht so gut sehe wie letztes Jahr. Aber das
kaum
in kann das natürlich
ja,
auch also, alles wieder.
Haben wir kaum Veränderungen im Lineup. Aber das ist halt auch so eine Geschichte. Ja? Also bei Pittsburgh bei den Back-to-Back-Cups war es ja so, dass die durchaus dann auch im nächsten Jahr dann wieder was gemacht haben und Rutherford umgebaut hat. Und bei den Capitals meinst du halt so, ja, das ist ja eigentlich das gleiche Lineup wie in der vergangenen Saison. Aber ja, vielleicht braucht es dann doch so ein, zwei Stiche mal ins Line-up, damit es dann wieder besser läuft. Hagelin könnte so einer sein.
Ja.
Dann haben wir noch...
Ich bin gespannt, wie Nick Jensen dann in Washington funktioniert, den sie sich ja auch geholt haben von den Detroit Red Wings. Einen Jensen als Verteidiger, einer, ja, so ein kleiner, in der Analytics-Community ein sehr beliebter Verteidiger. Und wird halt dann interessant zu sehen sein, wie er sich dann bei einem Team, was deutlich besser ist als die Detroit Red Wings, schlagen wird und wie das dann für ihn da funktioniert. Oder ob er halt wirklich nur in diesem Mikrokosmos Detroit funktionieren konnte.
Brandon Montour zu den Buffalo Sabres von den Anaheim Ducks. Da habe ich zwischenzeitlich auch mal gehört, das wäre so einer für die Leafs vielleicht gewesen. Nicht der ganz große Name, aber das ist halt dann der recht schießende Verteidiger und Top 5, was Controlled Zone Entries anbelangt, unter allen Verteidigern in der Liga, hinter Josi, Karlsson, Lady und Chabot. Das überrascht mich dann doch so ein bisschen. Wir haben Marcus Johansson zu den Bruins, wo du ja auf foggybuddies.de bei den Bruins auch spekuliert hättest, Panarin wird ganz gut passen, Simmons wird ganz gut passen, jetzt haben sie Johansson bekommen. Michael Del Sordo zu den St. Louis Blues, Verteidiger. Und dann der Tausch Granlund gegen Fiala zwischen den Minnesota Wild und den Nashville Predators.
Ja.
McQuaid haben wir schon angesprochen zu den Blue Jackets. Brassard haben wir mittlerweile jetzt bei den Colorado Avalanche auch ein bisschen unterwegs gewesen in der Saison. Und ich glaube, dann haben wir es mit den größeren Namen.
Na, Gustav Nyquist noch, ne?
Ja, natürlich. Genau. Aber Nyquist oder Nyquist.
Ja, Nyquist.
Der war ja schon ein bisschen früher. Deswegen ist er mir jetzt gerade noch ein bisschen durchgerutscht. Ja, aber das ist auch einer, der halt gut scored, ja. Also der sicherlich bei den Sharks dann Top 6 spielen kann und wird. Und ja, die auch noch ein bisschen besser macht.
Ja. Und so wie das vorhin klang, war das auch so, dass er erst heute gefragt wurde, ob er seine No-Trade-Clause einsetzen möchte. Oder wie sagt man das auf Deutsch? Dass er diese Klausel zieht. Zumindest also, dass er sich bereit erklärt, zu den San Jose Sharks getradet zu werden. Und hat dem auch zugestimmt. Ich glaube, würde momentan auch fast jeder machen, wenn er die Chance hätte, bei dem Team zu spielen. Vielleicht neben Tampa Bay absolut momentan der Top-Favorit auf den Stanley Cup-Sieg. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob der dort, also jetzt ohne Verletzung oder in der aktuellen Situation, ob der da erste oder zweite Reihe spielt, sondern ob der vielleicht sogar eher dritte oder vierte Reihe spielt und die dann halt in der Tiefe besser macht. Und dann den halt einfach nochmal so ein Element gibt, halt dann, ja, wo sie dann in den unteren sechs quasi sich einfach verbessert haben.
Aber das ist auf jeden Fall einer, der halt auch offensiv was beitragen kann.
Ja, nee, das wollte ich damit auch nicht absprechen. Aber also einfach nur, dass du mehr Scoring in der Tiefe bekommst.
Ich habe jetzt nur so einen Überbrückungssatz jetzt hier einfach genannt, weil ich nämlich einen kurzen Tweet gesucht habe von Jason Greger. 49 Punkte hat Nyquist. Und dann ist er automatisch mit diesen 49 Punkten Siebter in ihrer Scorerliste. Und wenn man das vergleicht mit anderen Mannschaften im Westen, wäre er Sechster bei Calgary in der Scorerliste, Nyquist. Er wäre Dritter bei Winnipeg und Nashville. Er wäre Zweiter bei Dallas, Minnesota und St. Louis. Und er wäre bester Scorer der Vegas Golden Knights. Also der produziert ordentlich.
Ja. Ich muss jetzt gerade mal was schnell. Überbrück nochmal bitte mit einem Satz.
Und das war der Tweet von Jason Greger, den ich gesucht habe und deswegen musste ich vorher kurz überbrücken. Gustav Nyquist oder wie Tom sagt, Nyquist.
Er wäre auch drittbester Scorer von den Edmonton Oilers.
Hinter wem?
Na, hinter Dreiseitel und McDavid natürlich.
Ja. Muss man mittlerweile auch so rum sagen.
Ja.
Ah, genau. Und dann haben wir noch Mats Zuccarello natürlich. Ein bisschen blöde Geschichte.
Findest du blöd, weil du das Video von Henrik Lundqvist gesehen hast?
Also in beide Sachen. Also er hat sich ja dann gleich im ersten Spiel verletzt oder wehgetan. Okay, ja. Ja, das meinte ich jetzt eigentlich und natürlich auch das Video von Henrik Lundqvist, das uns, glaube ich, dann auch mal wieder vor Augen führt, dass es nicht nur Hin- und Hergeschiebe von Figuren halt ist, sondern dass halt da auch was dahinter steckt bei solchen Trades. Also wer es noch nicht gesehen hat, Lundqvist, der ja da keine Antwort geben konnte auf die Frage, was er denn zum Trade von Zuccarello sagt, weil er so gut befreundet war mit ihm. Und, ja. Und der Freund ist halt jetzt weg.
Und die beiden haben ja 10 Jahre zusammengespielt und waren ja wirklich sehr, sehr eng miteinander befreundet. Und es war ja auch bekannt, dass die beiden sehr eng miteinander befreundet waren. Zuccarello veranstaltet ja in Norwegen auch jedes Jahr so ein Benefitspiel und da ist Lundqvist ja auch immer mit dabei. Und deswegen... Also ja, wie du sagst, es hat einem dann nochmal vor Augen geführt, dass es da halt nicht einfach nur ein strenges Business ist, sondern dass da halt auch Menschen dahinter stehen, die das Ganze machen. Ja, und dann halt das Blöde war halt natürlich, wie du sagst, dass er sich gleich im ersten Spiel verletzt hat. Aber was denken wir denn von dem Trade, wenn er sich, also gut, ich weiß jetzt gar nicht, ist er langfristig verletzt? Nein.
Nee, ich glaube, er hat sich am Arm verletzt.
Okay.
Aber ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob er eben länger ausfällt.
Aber macht das Dallas für dich damit zu einem Contender im Westen? Oder zu einem Team, was man jetzt ernster nehmen müsste? Ich bin mir bei Dallas nämlich nicht sicher, was das ist. Also, oder was die sind. Ich sehe da halt, wenn ich mir die anschaue, ein sehr talentiertes Team, aber irgendwie.
Okay, Entschuldigung, aber Zuccarello 4 Wochen dann doch. Also das habe ich vor sechs Stunden von den Dallas Stars. Weil zunächst, glaube ich, gab es da erstmal so ein bisschen Entwarnung, aber 4 Wochen.
Also 4 Wochen wäre dann erste Playoff-Runde.
Upper Body Injury. Dallas. Ich habe halt immer noch so im Kopf im Westen einfach Winnipeg und Nashville auf jeden Fall mal. Dann die Sharks. Was ist mit Calgary? Calgary finde ich auch interessant, dass die im Tor nichts gemacht haben jetzt bei der Trade Deadline.
Ja.
Was ist mit Vegas? Und also an die Stars denke ich da eben erst nach diesen Teams. Und dann würde ich tatsächlich sagen, nicht mal Conference Semifinals. So aktuell wäre so, aber habe ich mir jetzt auch nicht so größere Gedanken gemacht.
Nee, also deswegen.
Also ich finde halt, dass sich da groß auch an der Gemengelage jetzt im Westen jetzt auch nichts getan hat in den letzten Wochen eigentlich. Du hast dann einfach da die Favoriten und die bringen dich halt jetzt in Stellung.
Also groß ist nichts gemacht. St. Louis sagt Hallo.
Ja, das natürlich. Ja, das, ja. St. Louis habe ich da zum Beispiel jetzt auch vergessen. Ja, also die würde ich auf jeden Fall dann noch vor Dallas sehen.
Ja. Ja. Ja, eben. Also die 6 Teams, die jetzt momentan direkt über ihre Division qualifiziert werden.
Aber jetzt auch, mit St. Louis haben wir die jetzt auch alle genannt dann, ja.
Genau, deswegen. Ja. Und dann hast du Dallas momentan auf dem ersten Wildcard-Platz im Westen. Und aber wie du sagst, ich mache mir auch wenig. Klar, ich denke an Tyler Seguin, an Jamie Benn und Radulov und John Klingberg, weil er bei mir im Fantasy-Team spielt. Und Miro Heiskanen, weil ich den sehr gerne sehe, wenn ich mal per Zufall in ein Dallas-Spiel reinschaue oder mir die Highlights angucke. Aber ansonsten ist Dallas nicht so ein Team, wo ich sage, oh ja, die haben genug, um im Westen angreifen zu können.
Ja, und daran
ändert für mich auch Mats Zuccarello nichts.
Wir würden momentan in der ersten Runde gegen die Winnipeg Jets spielen.
Ja,
und da würde ich halt sagen 4-1 oder so. Ne? Oder von mir ist auch 4-2, aber also nicht, da würde ich nicht die Stars weiter tippen.
Nee.
Und wenn sie zurückfallen auf den zweiten Wildcard-Platz, dann würden sie halt gegen Calgary spielen in der ersten Runde. Und wenn sie sich noch ein bisschen nach vorne arbeiten in ihrer Division, dann wird es halt in der ersten Playoff-Runde auch nicht einfacher.
Also wenn sie auf 3 kommen, dann hätten sie Nashville.
Genau.
Ja.
Ja, also.
Das, irgendwie komisch, ne? So ein Team, was so irgendwie so dazwischen ist.
Ja, und bei Calgary bin ich mir immer noch nicht so sicher. Aber die haben halt einfach einen super Record und ich glaube, da wird schon viel auch aufs Torwartspiel ankommen in den Playoffs. Aber da, ja, da würde ich einfach halt die sechs, die jetzt aktuell Top 3 jeweils sind in der Division, ja, die würde ich da schon vorne sehen. Und im Osten ist es ja, im Osten ist es deswegen ein bisschen anders, weil Pittsburgh halt jetzt aktuell nicht unter den Top 3 ist in der Division, wobei sie auch knapp dran sind. Da finde ich sehr interessant, ob da eben die Islanders da auch diese Position noch halten können. Ich meine, wenn dahinter schon Washington und Columbus kommen, gut, Columbus hat schon mit 6 Punkten Rückstand auf die Islanders. Und in der Atlantic, Tampa Bay, Boston, Toronto, also ja, da haben wir doch schon mal 12 Mannschaften. Nee, aber Dallas, also auch mit diesem Trade nicht.
Nee. Zuccarello am Ende der Saison auch wieder, auch Free Agent. Vielleicht kommt es dann ja zum Wiedersehen mit Henrik Lundqvist. Vielleicht kehrt er ja zurück nach New York. Für einen Hometown-Discount. Nimmt weniger Geld und spielt dann wieder zusammen mit seinem Buddy.
Sollen wir einen Haken hinter die Deadline machen?
Irgendwas hatte ich eben noch, wo ich, vielleicht wollen wir noch über ein, zwei Teams sprechen, die wenig bis gar nichts gemacht haben.
Ja.
Zum Beispiel die New York Islanders.
Genau,
überraschenderweise.
Da hieß es ja immer, wenn Lou Lamoriello halt die Chance sieht, was zu reißen in den Playoffs, dann macht er auch was. Aber er hat jetzt nichts gemacht.
Ja. Also meinst du, dass Lou nichts sieht in den Playoffs?
Weiß ich nicht, du weißt das ja auch nicht, das wird ja wahrscheinlich jetzt auch die nächsten Tage rauskommen, was für Versuche da waren. Ja, also es kann auch sein, dass er einen Deal machen wollte und der ist halt nicht zustande gekommen. Vielleicht wollte er, keine Ahnung, die Shane holen, aber hat halt nicht genug geboten. Also,
oder Panarin.
Genau, oder es hat einfach nicht geklappt, aber ich meine, wenn du halt so spielst jetzt über 60 Spiele schon hinweg in der Division, der die letzten beiden Stanley Cup Champions spielen, erster bist und halt da wirklich gute Chancen hast, auch als mit einem Heimvorteil in die erste Runde zu gehen. Also ich finde die Islanders auf jeden Fall interessant. Ich würde es auch nicht ausschließen, dass die da in der ersten Runde gleich rausgehen. Also, weil ich schätze die anderen Teams, die halt in den Top 3 jetzt sind im Osten, da schon stabiler irgendwie ein.
Mhm.
Aber vielleicht tue ich da den Islanders auch Unrecht.
Vielleicht schon. Also ich habe jetzt auch nur gehört, dass das, dass die ganzen Underlying Numbers, also die ganzen Analytics wohl relativ gut aussehen. Was ich mir angeguckt hatte, waren jetzt auch hauptsächlich die Schussdaten und so. Und ja, PDO ist halt recht hoch, aber jetzt nicht so übertrieben hoch, dass man denkt, ja, die overperformen jetzt sowas wie Colorado, bevor sie dann dieses rekordschlechte Jahr hatten. Wo sie ja vorher das Jahr, ich glaube, fast Erster in der Liga gewonnen, also fast die President's Trophy gewonnen hätten. Und das Jahr danach sind sie abgerutscht und schon in dem Jahr, wo sie fast die President's Trophy gewonnen haben, hat ja die ganze Analytics-Community gesagt, ja, Moment, das ist vielleicht gut für dieses Jahr, aber das werden die nicht auf Dauer durchhalten können. Und das hat sich ja dann im Jahr darauf bewahrheitet. Und so sieht das bei den Islanders dieses Jahr zumindest nicht aus. Klar, es ist überraschend. Ich bin aber tatsächlich überrascht, dass sie halt wirklich gar nichts gemacht haben. Genauso überrascht und da eher auf der negativen Ebene war ich bei den Edmonton Oilers, dass da gar nichts passiert ist. Und negative Ebene in dem Sinne, dass das halt ein Team ist, wo ich denke, die müssten halt wirklich anfangen, was zu machen, um diesen Karren aus dem Dreck zu ziehen.
Ja, was hättest du machen? Was hättest du erwartet? Was hätten sie machen können?
Meinst, gibt's vielleicht einen Deal für Ryan Nugent Hopkins? Gibt's, also.
Ich glaube, dass du, genau, ja, das, ja. Aber die andere Frage ist doch, machst du das nicht im Sommer, ja? Schaust du,
ja,
nicht, machst du aber nicht im Sommer, schaust du nicht im Sommer, dass du vielleicht wirklich dann auch nochmal mehr machst, ja? Also, dass du halt, ja, Ryan Eugene Hopkins ist auf jeden Fall jetzt mal ein Name. Das ist wahrscheinlich auch, ja, das ist eigentlich auch unten der einzige, oder? Den du traden kannst, wo du was zurückbekommst, was dir relativ flott hilft.
Nur McDavid.
Ja, Da kannst du auch was zurückbekommen, was dir relativ flott fast so gut hilft wie McDavid. das ist halt die Frage, ob du sowas bei der Trade Deadline machst, ja. Wo du halt einfach, du hast einfach noch den Faktor bei der Trade Deadline, dass du halt, ja, diese Deadline hast. Und wenn es blöd geht, kriegst du einfach nicht das, was du willst und machst dann, triffst dann vielleicht eine blöde Entscheidung, ja. Wenn du sagst, du willst eigentlich was für Nugent Hopkins, kriegst ein Angebot, sagst, es ist mir zu wenig, die Zeit läuft dir davon, nimmst es dann vielleicht doch an. Also auch nochmal zum Thema als Islanders oder andere Mannschaften, die nichts gemacht haben, habe ich jetzt gerade gesehen, Bergevin hat jetzt nicht ausgeschlossen beziehungsweise nicht verneint, dass die Canadiens auch bei Matt Duchene probiert haben, aber er sagt, dass der Preis halt so hoch war.
Ja.
Und also ich glaube, wenn du halt so ein Team bei der Trade Deadline schaust du kannst du deine Mannschaft jetzt für den Stanley Cup, für die Playoffs nochmal aufrüsten? Und glaubst du auch daran, dass sie in die Playoffs kommen und da auch weit kommen können, wenn du sie nochmal aufrüstest? Oder findest du vielleicht einen Partner, einen Trade-Partner, der eben ja dir so einen Spieler vielleicht abnimmt, aber auch viel bietet dafür? Ja, also jetzt, wenn du sagst, du bist halt eher ein Seller. Und ich glaube aber, ein Seller zu sein, ist halt schon schwieriger, weil du musst da ja langfristiger denken und du musst ja was zurückbekommen. Wenn du Buyer bist und ein Contender, dann sagst du halt vielleicht, ja, es ist jetzt nicht optimal, dieser Trade, aber wir wollten den Spieler und wir brauchen da noch einen auf der zweiten Center-Position, auf der dritten Verteidiger-Position und wir wollen den Spieler einfach haben und dann ist es halt mal der Trade so. Und klar kann es auch wieder längerfristige Auswirkungen haben, aber ich denke schon, dass du da als Mannschaft, die eben wirklich einen Umbruch forcieren muss, mehr Probleme kriegst.
Ich habe es halt aus der anderen Sicht gesehen, dass ich halt, also die Oilers hätten für mich ein Seller sein müssen. Zumindest jetzt zur Trade-Deadline und zum Draft, um halt relativ kurzfristig wieder in die Spur zu kommen. Um nicht noch mehr Jahre von Connor McDavid quasi zu verschwenden. Und Ryan Nugent Hopkins mit 6 Millionen für noch 3 Jahre, also beziehungsweise dieses und dann noch 2 Jahre, ist, glaube ich, ein guter Vertrag, den sich auch ein Team, was vielleicht nicht das Level von einem Tampa Bay, aber so ein Fringe-Contender, so ein Team, was so auf der Stufe, in dem vielleicht noch so ein Schritt zum Stanley Cup-Contender fehlt. Also was weiß ich, ja, Winnipeg, bleiben wir bei Winnipeg, weil sie jetzt Kevin Hayes geholt haben. Ich denke, Nugent Hopkins wäre im Vergleich zu Kevin Hayes natürlich auch ein Upgrade gewesen. Aber Hayes verdient natürlich auch weniger, ist mir auch bewusst. Aber ich denke, für Nugent Hopkins hättest du definitiv Draftpicks bekommen und halt ein sehr gutes Talent. Und dass du natürlich Spieler wie, also dass sie natürlich McDavid und Dreisaitl nicht abgeben, ist klar. Und Lucic werden sie auch nicht loswerden, weil der halt einfach für das, was er verdient, zu wenig Leistung bringt. Und das ist halt, dann gehst du halt im Line-Up runter und dann landest du halt irgendwann automatisch bei Ryan Nugent Hopkins, der halt ein Center ist und Center sind wertvoll in der Liga. Und ich glaube, das ist der einzige Spieler momentan, den sie wirklich abgeben können, wenn sie es ernst meinen.
Ja, oder du schaffst es halt vielleicht dann im Sommer tatsächlich, wenn du länger verhandelst, Nugent Hopkins zu traden, Lucic mit drauf zu packen, ja, und dann halt eben dir da zumindest wieder mal ein bisschen Capspace zu verschaffen und halt nochmal vielleicht durch einen anderen Trade einen anderen Kracher zu holen. Aber so einen Deal, den wirst du, glaube ich, an der Trade-Deadline nicht hinbekommen. Ich halte ihn auch im Sommer für unwahrscheinlich, aber an der Trade-Deadline bekommst du das nicht hin, denke ich.
Ich glaube, Lucic bekommt demnächst eine Allergie. Oder irgendwas anderes, was ihn daran hindert, Eishockey zu spielen.
Denkst du?
Ich weiß nicht, also ein Buyout können sie sich ja auch nicht leisten, weil da müssten sie ja dann auch noch Teile des Vertrages weiterhin gegen das Cap bezahlen. Und ich glaube nicht, dass sie Lucic traden können. Und dann müssen sie sich was anderes einfallen lassen. Lulu Morello hat so eine Insel gebaut, irgendwo im Atlantik, Robida Island, wo Stefan Robida dann plötzlich verschwunden ist. Der ja dann auch einfach nur auf dieser Long-Term Injury Reserve war. Und Geoffrey Lupe weiß auch keiner mehr so wirklich, was der macht, zum Beispiel jetzt auch von den Maple Leafs. Und diese Allergie, die Marion Hossa dann plötzlich im letzten Sommer hatte, von der hat ja vorher auch niemand was gehört. Ohne jetzt, weißt du, zu sagen.
Zu unterstellen.
Ja, dass das jetzt einfach nur gemacht wurde, damit man halt diesen Vertrag los wird, aber es war schon überraschend, dass der plötzlich eine Allergie hatte. Gegen sein Equipment. Nachdem der, weiß ich, wie viele Jahre hat der Eishockey gespielt?
Lange.
Also kann ihm ja nicht plötzlich in dem Sommer aufgefallen sein. Es juckt schon ganz schön immer, wenn ich meinen Brustschutz anziehe.
Ja, weiß ich nicht. Das ist mir zu verschwörerisch.
Ja.
Theoretisch merkst du es. Lass uns doch in die DL wechseln, oder? Lass uns noch nach Deutschland gehen.
Das ist alles besser.
Nein, da gibt's auch Allergien.
Aber da habe ich heute, hat mir jemand geschrieben, der heute wohl seine, also auf Twitter mich angeschrieben, dass es heute wohl seine allererste NHL Trade Deadline war. Seitdem er Eishockey-Fan ist. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Du hast hier die beste Trade Deadline der letzten Jahre ausgesucht.
Absolut, das muss ich vielleicht auch nochmal sagen. Es ist ja auch wirklich was passiert heute.
Ja. Gewöhnlich nicht dran, so ist das nicht immer. und was soll ich noch sagen? Achso, er hatte dann auch geschrieben, dass er es schade findet, dass es in der DEL halt genau dieses ganze Konstrukt und so nicht gibt. Was diese Trades und so angeht, dass man das halt in Deutschland halt einfach nicht erleben kann.
Ja, ist halt einfach ein anderes System.
Ja.
Ich find's auch witzig, einerseits, andererseits haben wir ja beim Thema Zuccarello Lundqvist schon angesprochen, ist es auch für die Sportler sicherlich krass. Ich meine, in Deutschland, ob du jetzt in Nürnberg spielst oder in Berlin, ist jetzt nicht so krass, als ob du in Los Angeles spielst oder in Boston. Also von der Distanz meine ich jetzt.
Ja.
Aber trotzdem, im Endeffekt werden die Spieler natürlich da in der NHL hin und her geschoben. Klar, die Guten haben ihre No-Movement, No-Trade-Clauses und sind da geschützt, aber ja, es kann dich jederzeit erwischen, ne? Und dann kommst du vielleicht auch teilweise von einem Team, das ein Stanley Cup-Anwärter ist, auf einmal zum belanglosen Team. Hast Familie, musst die entweder alleine lassen oder halt schnell mitnehmen. Also sind schon so ein paar Faktoren, die man oft vergisst, finde ich.
Ja, oder du bist so ein Thomas Warnick, der 3 Jahre in Folge war, das glaube ich, immer zur Trade Deadline so ein sehr beliebtes Ziel von so Contendern war. Hätte mal relativ kleine Deals unterschrieben und dann war der natürlich interessant.
Um dann doch keinen Cup zu gewinnen.
Bitte?
Um dann keinen Cup zu gewinnen.
Um dann leider keinen Cup zu gewinnen, aber zumindest war er immer ein beliebtes Ziel als Torjäger und guter Stürmer. Und mit einem relativ humanen Vertrag dann zur Trade Deadline. Aber das hat ja dann auch dazu geführt, dass er jetzt bei Detroit einen Movement Clause sich in seinen Vertrag mit hat einbauen lassen, weil er da eben keinen Bock mehr drauf hatte. Und das dann jetzt abschließend. Thomas Warnick war jetzt natürlich auch so schon gut, weil das ist ja über Österreich nach Deutschland.
Über Österreich nach Deutschland, genau. So. In der DL. Mit einem 9-Punkte-Rekord für die Adler Mannheim, für Spiele in 52, für Hauptrunden mit 52 Spielen.
112 Ach, dass man Punkte das dazu sagen jetzt. Muss, ne?
Ja, muss man ja, weil die Eisbären Berlin haben ja mal 118 geholt, ne? 118, 119, ja, da waren es mehr Hauptrundenspiele, 15 Teams, sprich 56 Hauptrundenspiele. Aber Mannheim, knappe Niederlage im Spitzenspiel am Freitag gegen München, 1-2. Am Sonntag dann in Nürnberg gewonnen, mit 4-1. München hat den Punkterekord von Berlin auch eingestellt mit den 109 Punkten, also die zwei sind da wirklich mit großem Abstand vorne. Und ganz interessant finde ich dann natürlich den Kampf um Heimrecht im Viertelfinale, wo aktuell Augsburg auf 3 und Düsseldorf auf 4 stehen. Top 6 ist noch spannend, ob das Ingolstadt schafft oder ob da vielleicht Straubing noch vorbeizieht. Und ja, die Top 10 sind jetzt abgesichert für Nürnberg und auch für die glorreichen Eisbären Berlin.
Wer hätte das gedacht?
Wer hätte das vor der Saison gedacht, dass Nürnberg und Berlin schon am 50. Spieltag
die Playoffs
Berlin sogar noch früher oder? Ja, bei denen sogar am 49. Spieltag, oder?
Und dann nicht mal, nee, die Eisbären auch erst auch am Sonntag, aber ja. Sie mussten, also sie hätten nicht mehr spielen müssen gegen Iserlohn. Ja. Dadurch, dass Krefeld, glaube ich, verloren hat.
Ja, Nürnberg hat es ja auch fast aus eigener Kraft geschafft.
Ja, Wahnsinn. Ja,
Wahnsinn. Und jetzt haben wir, hey, wir haben jetzt möglicherweise, aktuell haben wir Straubing gegen Nürnberg und Bremerhaven gegen Berlin mit Heimvorteil für die Kleineren in der ersten Playoff-Runde. Einmal in der Ecke rechts unten mit Straubing und einmal in der Ecke links oben mit Bremerhaven. Da hast du, glaube ich, auch nicht so großen Bock, jeweils hinzufahren oder hinzufliegen. Aber es droht momentan Berlin und Nürnberg. Und dann hätten wir halt im Viertelfinale, wenn sie weiterkommen, aktuell Mannheim gegen Nürnberg und München gegen Berlin. Ja, warum nicht?
Ja.
Ist zumindest dann für Mannheim und München kein 4-0 drüber fahren, denke ich jetzt mal, sondern vielleicht 4-1 drüber fahren.
Ja, mal gucken. Die Eisbären hatten jetzt einen ganz guten Februar. Also das kann ich ganz gut beurteilen.
Ja, und also das war jetzt zu flapsig. Also
ja, schon.
In den Playoffs nochmal eine ganz andere Geschichte. Aktuell sehe ich keinen, der München oder Mannheim in einer 7-Spiele-Serie schlagen kann. Habe ich so auch heute an anderer Stelle schon kundgetan.
Sag's ruhig auf hockeybuddies.de.
Genau,
hockeybuddies.de. Dann haben wir das auch nochmal untergebracht.
Die Finishing Six. Tom hat mich auf den Namen gebracht. Ich war erst gar nicht so begeistert.
Was?
Aber Tom hat es dann durchgesetzt.
Ich war voll dagegen. Aber ist ja... Gibt's.
Ja, gibt's.
Was ich ja interessant finde, ist ja, dass das auch so keine Phase in der Hauptrunde gab, wo man so gesagt hat, wenn Mannheim oder München nicht einen Weg aus so einer Mini-Krise finden, dann, also, so sind die schlagbar, würde ich eigentlich sagen. Es gibt für mich gab für mich nicht so die Momente, wo ich gesagt habe, oh, jetzt fangen die an zu straucheln. Klar, es gab mal diese Phase, wo Mannheim 5-6 Spiele in Folge verloren hat. Bei München gab es auch mal keine so saubere Phase, aber trotzdem hatte man nie so dieses Gefühl über einen längeren Zeitraum, wo die Schwäche gezeigt haben. Oder wo man gesagt hat, so jetzt fangen die an zu wackeln. Die hatten keine, also die Krisen, die München und Mannheim in der Hauptrunde hatten, waren immer noch nicht so, dass man sagt, huiuiui, da ist jetzt wirklich alles. Das war jetzt nicht Krefelder Niveau.
Nee,
oder selbst bei den Eisbären oder das, was Nürnberg widerfahren ist in der Hauptrunde.
Nee, aber du hattest ja auch keine Krise in dem Sinn.
Nee, die haben halt Spiele verloren, genau, aber die haben ja trotzdem sehr gut genug gespielt, dass sie alle Spiele, die sie da verloren hatten, auch gewinnen hätten können.
Ja, und du hast halt, was halt, also bei München halt schon sehr, sehr verwunderlich war für mich, dass sie halt so viele Ausfälle hatten und die alle kompensieren konnten. Ja. Bei Mannheim ist jetzt Marcel Gotsch erst zurückgekommen, hat am Sonntag sein 7. Saisonspiel gemacht. Also der war jetzt auch ewig weg. Marcel Gotsch hat am Sonntag in Nürnberg mit King und Radicke 4. Reihe gespielt bei Mannheim. mit Gotsch und King 2 Silbermedaillengewinner in der 4. Reihe. Und das sind halt auch die einzigen beiden Mannschaften, München und Mannheim, wo du halt dann teilweise halt auch nicht unbedingt sagen kannst, welche jetzt die 4. Reihe ist, wenn du die Eiszeit nicht kennst. Klar fängt dann bei Mannheim vielleicht dann nach dem Top 6 oder eher so nach den Top 9 fällt da das Scoring halt einfach ab, weil die anderen halt einfach auch eine andere Aufgabe haben, aber wenn du halt, ja, so Gotsch und King in der 4. Reihe dann halt auch in Unterzahl aufs Eis bringen kannst oder bei München jetzt dann teilweise Christensen in der 4. Reihe oder so, das ist schon krass.
Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja das, was bei Mannheim am Wochenende ist ja genau das, was München die letzten Jahre so stark gemacht hat. Das ist halt die 4. Reihe von München, wahrscheinlich bei 12 anderen DEL-Teams die 1. Reihe gewesen, oder zumindest zweite Reihe.
Ja, so ist es.
Und das hat halt dann auch, also selbst fitte Eisbären und fitte Thomas Sauer Ice Tigers haben dieses Niveau nicht. Also nehmen wir mal alle Randerscheinungen, Trainerwechsel, Verletzungen, Spieler spielen nicht auf dem Niveau, wie es für sie typisch ist, schlechte Phasen, sonst was. Nehmen wir das mal alles raus und machen wir einfach nur mal am Reißbrett. Halten wir die vier Teams nebeneinander oder halten wir auf der einen Seite München und Mannheim und auf der anderen Seite die Mannschaften, die, glaube ich, einfach die ganze Deutschlands Eishockey-Podcast-Szene in der Top 4 gesehen hat. Also dann noch Eisbären und
ich glaube, die Shortline News hatten, glaube ich, Augsburg da noch als Kandidaten und haben sich da auch nicht geirrt.
Ich glaube, die haben ja Augsburg als Supermeister getippt.
Ja, ich glaube, die haben, da waren die, glaube ich,
waren ja außer Konkurrenz.
Ich glaube, dass Augsburg auf dem ersten Platz, nee, auf dem zweiten hinter der DEG war bei der Saison.
Nee, Augsburg war dieser Platz über dem ersten Platz, wo nur so ein Sternchen ist.
Stimmt.
Das war der Supermeister, weil der erste Platz war ja von der Düsseldorfer EG belegt.
Genau, ich habe was verwechselt. Ja. Na, aber was, also nicht nur Niveau, sondern auch Sicherheit im System. Ja? Also wenn du dir vor allem jetzt, also bei Berlin kannst du sicherlich mehr dazu sagen, aber bei Nürnberg, wenn du dir das anschaust, du denkst dann teilweise, ja, aber was ist jetzt die Idee dahinter? Was spielt ihr da? Was wollt ihr spielen? Und bei München oder bei Mannheim siehst du genau, was die spielen wollen, wie sie spielen. Oh, ja. Und manchmal klappt's halt besser, manchmal klappt's schlechter. Aber jetzt in den letzten Wochen klappt's halt wirklich richtig gut, weil jetzt einfach auch jeder das verstanden hat, jeder das drin hat und halt auch umsetzt. Und weil jeder weiß, und du merkst, wenn du die Ergebnisse von München anschaust, jetzt in den letzten Wochen, das sind alles die haben zwischenzeitlich, waren sie defensiv vielleicht mal nicht so stabil, ja. Jetzt haben sie auf einmal wieder die beste Defensive. Penalty Killing ist sowieso überragend. Wieder einmal Powerplay, Luft nach oben, aber ich kann mir vorstellen, dass das dann in den Playoffs schon funktioniert, ne? Aber du hast dann so 3-2, 2-1, 3-2 nach Verlängerung. Gut, 6-1 gegen Köln und 7-2 gegen Nürnberg nehmen wir raus, aber immer zu 1, zu 2, teilweise so knapp gewonnen, Playoff-Ergebnisse. Und die spielen halt jetzt aber auch wirklich dann im Februar jetzt einfach Playoff-Eishockey. Und du merkst genau, ich meine, du hast es am Freitag ja auch gesehen, das sieht schon sehr ähnlich aus, ja, vielleicht noch in Nuancen anders, aber ganz harter Vorcheck von beiden Mannschaften, immer Druck auf den Gegner, schnell nach vorne, schnörkellos und halt einfach natürlich dann auch das Niveau und die Qualität, das umzusetzen. Aber das ist einfach viel besser, als die anderen das machen. Und natürlich ist es auch viel besser, weil vielleicht die Einzelspieler besser sind, aber du hast einfach da ganz klar, du hast eine ganz klare Handschrift, du siehst ganz genau ab den ersten 5 Minuten, wie die Mannschaften spielen wollen. Und das siehst du halt sonst bei den anderen Teams seltener. Und wenn es dann halt Richtung Berlin und Nürnberg geht, kaum mehr.
Ja. Und dann, wenn du dann schon noch schaust Richtung Playoffs, dann hast du halt mit Pavel Groß jemanden, der ja schon zu Wolfsburger Zeiten sich sehr gut darin verstanden hat, so die kleinen Sachen umzustellen, diese kleinen Veränderungen reinzubringen, auf das System des Gegners zu reagieren, manchmal innerhalb eines Spiels, manchmal innerhalb einer Serie. Schwachstellen des Gegners zu erkennen und darauf halt zu reagieren, was in Wolfsburg dann halt auch aufgrund mangelnder Mittel halt nicht immer so funktioniert hat, wie er sich das natürlich gewünscht hat. Aber jetzt in Mannheim hat er die Mittel, ohne Frage. Und dann hast du mit Don Jackson ja in München halt auch einfach einen Trainer, den man vielleicht gar nicht so ansieht, was er für ein Trainer ist. Und ich glaube, er ist auch mehr so eine Art Team oder Talent Manager. Also sind, glaube ich, also er gibt da schon, glaube ich, den Ton an, aber es sind dann, glaube ich, die Leute drumherum, die dann dafür sorgen, was München da tatsächlich auf dem Eis präsentiert. Und das soll gar nicht negativ, also es soll jetzt gar nicht Don Jackson abgesprochen werden, was er da für eine Leistung vollbringt und seine Legacy, sage ich mal, in Frage stellen, sondern einfach nur sowas braucht man ja auch. Also es ist mehr so für mich mehr so dieser klassische NHL-Headcoach, der ja auch nicht alles bearbeitet. Aber München hat sich zum Beispiel ja dann jetzt noch Clément Jodoin dazu geholt, der ja.
Den magst du ganz gern, glaube ich, gell?
Ja, den mag ich ein bisschen. Und
der hat am Freitag nur ganz kurz hat der ein Interview, so ein Re-Entry-Interview gegeben. Und ich finde auch witzig, wie der spricht in den Interviews. Also wie der dann, meinst du, da steht so ein Professor einfach vor dir, der dir was erklären will, auf jeden Fall. Auch dem Journalisten einfach. Auch vor der Kamera, der jede Antwort immer erklären will.
Und genau das, also das, ja, Das ist Clément Jodoin in a nutshell, warum ich ihn mag halt einfach. Oder warum ich das mochte, als der in Berlin war. Auf jeden Fall, er war ja auch der Faktor letztes Jahr in der Finalserie, der wahrscheinlich, ohne jetzt die hundertprozentigen Details zu können, weil man ja dann doch nicht mit in der Kabine ist, aber der schon auch mit dafür gesorgt hat, dass die Eisbären Umstellungen im System vollzogen haben, um dann überhaupt in dieser Serie zurückzukommen und die Richtung 7 Spiele zu drängen. Überhaupt die Chance zu haben, dann in 7 Spielen oder in Spiel 7 zu kommen gegen München. Hm. Also das wird halt auch spannend. Also das wird halt so ein Duell, was, wie du es ja auch geschrieben hast, das wird ein sehr enges Duell, wenn sie denn dann im Finale aufeinandertreffen.
Ja, es ist ja noch nicht fix. Ja, also
nein, aber
Viertel- und Halbfinale, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass es dieses Finale gibt. Und ich bin immer noch der Meinung, also ich habe so das Gefühl, München, selbst wenn München ist Zweiter, München ist der Herausforderer. München ist dreimal Meister geworden. Die meisten Spieler waren da schon mal, und zwar nicht nur im Halbfinale, sondern eben im Finale, beziehungsweise mit der Hand am Pokal oder beiden Händen am Pokal. Mannheim ist der Herausforderer. Egal, wer als Erster in die Playoffs geht, also als Hauptrundenerster.
Ja, und du hast mit Pavel Groß, der ja dann noch dieses Manko mit sich herumtritt oder diesen Makel mit sich herumtritt.
Dass er noch nie ein Finale gewonnen hat. Ja.
Genau.
Also, genau.
Und im genau, Finale gewonnen.
Und, doch. Gegen München.
Nee.
Doch, gegen München. Im zweiten. Einmal 0-4, einmal 1-4. Aber der hat insgesamt, Pavel Groß hat insgesamt im Finale eine Bilanz von 1-11. 0-3, 0-4, 1-4. Genau. Und eben halt 1-8 gegen München. Ne? Und gegen Don Jackson. Im Finale. Nicht mit Mannheim, sondern mit Wolfsburg, aber 1-8. Spiele. Weil du das gerade gesagt hast mit Pavel Groß und diesen In-Game-Adjustments, ich habe am Sonntag mit Rick Goldmann kommentiert und der hat das dann auch einmal aufgegriffen, als Nürnberg irgendwie so ein bisschen das Spiel gegen die Scheibe verändert hat, beziehungsweise konsequent an diesem 1-1, 1-1, was ist es, in der neutralen Zone auf jeden Fall zwar auf ein 1-1-3 oder wie man es auch immer nennt, ja,
also ja,
okay. In der neutralen Zone gewartet hat und er hat dann und Rick hat dann gemeint, ja, dass halt Pavel Groß da jetzt gerade nochmal halt die Taktiktafel rausgeholt hat und den Spielaufbau nochmal erklärt hat, weil er das nicht oder gesagt hat, was sie anders machen sollen im Spielaufbau, weil ihm das nicht gefallen hat. Und das ist halt so, also da ist er schon, glaube ich, sehr, sehr stark und einfach auch detailverliebt, was solche Sachen anbelangt. Und wenn er da was sieht, was ihm nicht gefällt, dann wird es sofort angesprochen.
Ja, und du hast es ja bei auch nochmal bei uns auf der Webseite ja auch nochmal aufgefasst, da gerade mit dem Blick auf Special Teams. Und wie München auf Druck auf die Scheibe reagiert.
Genau. Also das fand ich, das habe ich ja auch geschrieben, das fand ich ja auch sehr interessant, wenn man. Also München hat ja wieder ein Unterzahltor gemacht jetzt am Freitag gegen Mannheim durch Hager und ich meine, das war der Unterschied, ja, also im 5 gegen 5 steht es 1-1 und in Special Teams steht halt 1-0 für München, aber in Unterzahl und nicht in Überzahl und die geben halt einfach Gas und machen Druck. Ich glaube, dass du das halt diesen Druck umspielen kannst mit einem guten Powerplay, die Münchner vielleicht da sogar mal an der Bande in solche Situationen locken kannst. Ich bilde mir ein, dass ich das schon gesehen habe in der Liga, auch von kleineren Mannschaften, also Spenningen zum Beispiel, hatte das 2-3 Mal geschafft in Überzahl, dass sie tatsächlich halt irgendwie die Münchner da an der Bande, kann auch Zufall gewesen sein, aber das hat auf mich nur so gewirkt, an der Bande halt in so Duelle verwickelt haben und dann halt schwupps von der Bande die Scheibe rausgespielt haben vor das Tor und da ist halt natürlich dann frei, wenn du mit 2 Mann Druck an der Bande machst in Unterzahl, weil es sind da nur noch im ganzen Verteidigungsdrittel nur noch 2 Spieler, ja, und die können natürlich nicht alles abschirmen. Also du kannst die vielleicht so ein bisschen an der Bande locken, aber es ist halt einfach auch gefährlich, ja, weil sie den Druck dann machen, weil sie die Scheiben erkämpfen, weil sie sofort erkennen, wann eine Scheibe vielleicht nicht optimal gespielt ist, wenn die rollt oder hüpft und dann gehen sie drauf und holen sich halt das Ding. Ich meine, bei dem Hager-Tor war es Lechtivuori, der den Fehler gemacht hat, beziehungsweise die Scheibe halt nicht kontrolliert nach vorne bringt, weil die eben halt nicht auf dem Eis gelegen ist. Und Lechtivuori ist der in der Beziehung der beste Verteidiger der Liga. Ja? Also das ist der scheibensicherste Verteidiger der Liga. Ein ganz großartiger Verteidiger. Also jetzt am Sonntag da auch nochmal Nürnberg. Das macht schon echt Spaß zu sehen, wie der halt einfach jede Scheibe eigentlich fast dahin bringt, wo sie hin muss. Ich werde nächste Woche in den Finishing Six nochmal Awards vergeben. Wenn ich Tom, vielleicht können wir da das sogar in dem Fall dann mal beide machen, ja, unsere Awards vergeben. Ich kann jetzt schon sagen, Lechtivuori ist mein Verteidiger des Jahres. Und zwar mittlerweile ohne Diskussion. Also ich hatte ja bei den Mid-Season Awards, die Shorten News haben uns ja da gefragt, ob wir da eben unsere Awards mal nennen können. Da hatte ich noch Brady Lamb von den Augsburger Panthern. Aber ist jetzt für mich ohne jeden Zweifel Lehti Vuori.
Ja, dann holst du dir bitte bei mir eine Fahrkarte auf dem Lehti Vuori Bandwagon. Weil
High Train!
Ja. Ich hatte den nämlich genau bei dieser Awardshow von den Shorthanded News als zum Mid-Season Award als meinen besten Verteidiger der Liga gewählt.
Ich hatte ihn dann noch nicht so oft gesehen, aber wenn du ihn siehst im Stadion, dann merkst du eigentlich sofort, dass es halt keinen Verteidiger dieser Qualität in der Liga gibt sonst. Also das ist so ein bisschen der Keustinen der Vorsaison oder der Keustinen der jetzigen Saison, wo du dir denkst, der macht so ein bisschen was anderes als die anderen, ja, es ist der gleiche Sport, den der da spielt. Aber auch nicht. Das ist kein spektakulärer Verteidiger. Der macht halt einfach immer das Richtige. Der fährt gut Schlittschuh und der spielt gute Pässe und der geht dann auch mal teilweise vor bis zur gegnerischen Grundlinie, spielt dann einen Rückhand-Chipball, schön Chip-Pass, schön auch teilweise über den gegnerischen Schläger, so drüber genau aufs Tape, fährt dann wieder zurück, ist da wieder in Position. Ja, und Lehti Vuori war eben derjenige, der da in dem Fall die Scheibe halt nicht nach vorne gebracht hat. Hager macht Druck am Freitag im Spiel Mannheim München und macht den Shorthander. Ja, und auch da eben Top-Powerplay, Mannheim, sicherlich eine Möglichkeit da vielleicht dagegen zu halten, gegen dieses Top-Unterzahl. Auch da noch ein Teaser auf nächste Woche, Finishing Six. Ich bin gerade dabei, die besten Überzahl-Formationen auszuwerten. Und also die Formation mit Kertic, Wolf de Schaden, Eisenschmied, der am Sonntag auch wieder getroffen hat, in Überzahl zum 12. Mal. Und wer ist der 5.? Bin ich blöd, jetzt Kolorik, hat 17 Mal getroffen in dieser Saison. Also nur wenn die 5 auf dem Eis waren, 17 Tore. Ich bin jetzt gerade dabei zu schauen, ob das tatsächlich auch die beste Powerplay-Formation der Liga ist. Nächste Woche gibt's auf hockeybuddies.de dazu mehr. Muss mal halt die Spielberichte ein bisschen durchackern, aber ich find's witzig, weil The Point, die ich ja hier schon auch öfter zitiert habe, die machen das auch.
Die magst du, ne?
Ja, genau, die mag ich. Und die haben dann immer so einen Chart mit den besten Powerplay-Formationen. Ist natürlich, wird ein bisschen verzerrt, weil Kolorik war mal 5, 6 Spiele nicht mit dabei und dann natürlich nicht in der ersten Überzahl-Formation, da war dann Festerling mit dabei, hat auch nochmal 5, 6 Tore gegeben. Aber auch da beim Powerplay nochmal, du hast halt diese erste Formation, die ich gerade angesprochen habe, und dann hast du eine zweite mit Lehti Vuori hinten, du hast Plachter da mit dabei, du hast Ben Smith mit dabei, du hast Adam und Huchtala. Also das sind die beiden Powerplay-Formationen. Das ist schon wirklich gut.
Macht sich in der NHL halt leichter, weil du diese Shift-Charts hast, ne? Wo man das ja dann auch schon technisch auslesen kann.
Ja, also ich weiß nicht, vielleicht gibt es eine technische Möglichkeit, wenn Lafont zuhört, vielleicht kann er mir da 20 Stunden Arbeit ersparen.
Nee, das gibt's leider nicht, ich habe schon mich da mal erkundigt.
Also ich hab jetzt aktuell tatsächlich Mannheim und Nürnberg durch, bei allen Hauptrunden spielen und es wird natürlich dann jeweils weniger, also dann wenn ich jetzt als nächstes meinetwegen München mache oder Bremerhaven oder Augsburg, dann habe ich natürlich die Spiele jeweils gegen die Mannschaften, die ich schon ausgewertet habe, nicht mehr, aber es wird noch ein bisschen dauern. Also aktuell, ich kann es dir gerade mal sagen und euch natürlich, die ihr zuhört auch, habe ich Mannheim mit Top-Formation, die ich schon angesprochen habe, 17 Tore, eben durch Kertic, Eisenschmidt, Kolorik, Deschaden, Wolf, Lehti Vuori, Smith, Plachter, Huchtala und Adam haben 13 Tore erzielt und bei Nürnberg beste Überzahlformation Lalonde, Buck, Brown, Bast und Acton mit 10 Toren. Ja, auch sehr interessant finde ich dann immer, wie viele verschiedene Powerplay-Formationen zusammengespielt haben. Bei Nürnberg natürlich auch den Verletzungen geschuldet, hat Tore durch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 verschiedene Powerplay-Formationen gegeben. Wobei natürlich ein ausgetauschter Spieler da dann schon eine andere Powerplay-Formation ergibt.
Okay.
Bei Berlin bin ich jetzt aktuell, habe ich 4 Formationen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Formationen, die jeweils einmal getroffen haben. Aber da habe ich eben nur eben die Spiele gegen Mannheim und Nürnberg mir angeschaut bis jetzt.
Was schätzt du, welcher Spieler der DEL die meisten oder den höchsten Wert bei Powerplay Points per 60 hat?
Ist es jetzt schon die Trivia?
Nein, das ist jetzt nur mal so eingeschoben, weil es halt gerade zu dem Thema passt und ich hier gerade bei Le Affons Statistikseite ein bisschen rumgeguckt habe.
Ja, ich wusste es, ich habe da vor kurzem mal geschaut. Ich glaube, vor einem Spiel am Sonntag war ich da auch mal und es hat mich so ein bisschen verwundert, aber da geht es natürlich dann hochgerechnet auf die Eiszeit, auf die Powerplay-Eiszeit, ne?
Ja, also du hast genau. Halt, das wird halt auf die Produktion, die der Spieler hat, wird halt auf 60 Minuten hochgerechnet, genau.
Okay, schaust du dir auch gerade insgesamt Powerplay Points an, weil dann ist meine Trivia nämlich jetzt im Arsch.
Du. Nee, ich bin Penner. Nur jetzt hier bei der.
Okay, nee, weiß ich nicht, sag's mir. Mir fällt's jetzt gerade nicht
also,
ein.
Also, ich bin jetzt, also ich lasse jetzt mal Austin Ortega weg, weil der hat jetzt nur 5,5 Powerplay Minuten gespielt bisher und hätte dann 22 Powerplay Points per 60. Markus Eisenschmied,
genau.
Bei den Spielern,
jetzt auch,
wo es aussagekräftig
genau,
ist.
Hätte ich jetzt auch getippt. 12. Überzahl Tor. Eben am Sonntag und weiß nicht, wie viel Assists noch dazu, aber
9.
Und dazu ist es halt dann auch so, dass der insgesamt, das ist ein Top-Stürmer in der Liga, ja, und vor allem in Überzahl natürlich enorm wichtig, der hat um die 15 Minuten Eiszeit. Auch das, glaube ich, darf man hinsichtlich der Playoffs nicht vergessen, dass du halt dann bei den Top-Mannschaften auch, Mannheim hat auch die Eiszeiten super im Griff. Das wird auch, das ist auch eine Frage des Coaching. Das wird sich genau angeschaut. Da ist keiner deutlich über 18 Minuten. Du hast in der Liga Spieler, die sind bei auch kein Verteidiger. Also, oder keiner über 19 Minuten. Keiner von den Verteidigern Mannheim über 19 Minuten. Du hast in der Liga Spieler sind über 23 Minuten. Ja, das pro Partie. Das sind 200, über 200 Minuten mehr Eishockey in der Saison. Und jetzt kommen erst die wichtigen Spiele.
Das habe ich ja auch schon mal bei Hauptstadt Eishockey thematisiert in einem Artikel, dieses Eiszeitmanagement, dass es halt, dass man da halt dann auch sehr gute Coaches von vielleicht schon guten Coaches oder mittelmäßigen Coaches auf jeden Fall unterscheiden kann.
Du kannst es natürlich als Mannheim in München auch leichter machen, ja. Also dass du in Straubing irgendwie Williams, Connolly, Eriksson halt einfach rödeln lassen musst, ist auch klar.
Ja. 21 von seinen 41 Punkten hat Eisenschmied im Powerplay gemacht.
Ist das die höchste prozentuale Anzahl?
Diese Statistik führt Le Havre nicht. Aber ist es nicht, weil
gibt's noch viel Luft nach oben.
Jamie McQueen hat 21 seiner 36 Punkte zum Beispiel im Powerplay gemacht.
McQueen jetzt auch schon mit 11 Powerplay-Toren, ne? Das ist knapp hinter Eisenschmied.
Ja, 11 von 21, ja.
Gut, als DL, ich habe noch weiterhin thematisiert bei den Finishing Six. Ich hoffe, das nervt dich nicht, wenn wir das so ein bisschen als Grundlage für die DL-Diskussion nehmen.
Du, ich habe hier jahrelang, uns gibt's doch jetzt schon 2 Jahre, mindestens 3 Jahre.
2, oder? 2.
Naja, es gibt jetzt, wir sind jetzt mit Hauptstadt Eishockey im zweiten Jahr.
Okay, ja, gut, ja.
Ja. Immer wieder meine Artikel hier irgendwie untergebracht oder über Themen gesprochen, wo ich mal irgendwo einen Satz geschrieben habe. Also es ist nur fair.
Augsburg ist natürlich eine Wahnsinnsgeschichte.
Ja, und also ich verstehe nicht, warum Mike Stewart Augsburg verlassen sollte.
Also im Endeffekt verstehe ich es aus einem Grund schon. Der hat in Augsburg alles erreicht, was du wahrscheinlich erreichen kannst.
Nee, nicht. Noch nicht.
Naja, er hat sie einmal direkt ins Viertelfinale geführt und da bis in Spiel 7 gegen Nürnberg. Er führt sie jetzt vielleicht sogar mit Heimrecht direkt ins Viertelfinale und vielleicht gewinnt er dann auch nochmal eine Serie, ja. Aber meinst du, dass da mehr drin ist als Halbfinale? Boah, ich fände es so geil, wenn Augsburg Feuer fangen würde und auch nochmal in den Playoffs dann irgendwie im Viertelfinale, keine Ahnung, Ingolstadt, Köln, Düsseldorf raushauen würde und dann im Halbfinale hast du, was weiß ich, hast du vielleicht Augsburg, München oder so.
Ja, das wäre doch geil.
Das wäre überragend.
Und ich sehe halt nicht, also deswegen sage ich das nicht, weil ich denke, dass er in Augsburg nicht genug erreicht hätte oder weil er da nicht mehr erreichen könnte. Aber ich sehe halt nicht, dass, sagen wir mal, Köln scheint ja momentan das zu sein, wo er nächste Saison arbeitet. Ich sehe momentan nicht, ich glaube nicht, dass Köln so ein Schritt nach vorne wäre. Die Stadt ist größer, vielleicht verdient er da mehr Geld. Und Klar, vielleicht ist die Strahlkraft größer, ja, vor allem auch was Spieler angeht, die man verpflichten kann.
Genau, und du auch insgesamt die Wahrnehmung ist höher, und wenn du halt das Ziel hast, nochmal in oder in Nordamerika zu coachen irgendwann, dann wirst du, denke ich, in Köln schon nochmal mehr wahrgenommen als in Augsburg. Aber ich gebe dir natürlich recht, du hast ein viel höheres Risiko halt da zu scheitern, beziehungsweise dir die Finger zu verbrennen. Und irgendwie vielleicht sogar hinzukommen und sich zu denken, was ich mir in Köln jetzt schon vorstellen kann, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Ja, also wenn du halt wenn du Augsburg kennst, du hast jahrelang jetzt auch mit dem Manager zusammengearbeitet, du kennst da die familiäre Atmosphäre, du weißt, wenn es mal besser läuft, ein paar Spiele, dann explodiert das Stadion, wenn es schlecht läuft, dann ist auch nichts kaputt. Und dann bist du halt in Köln und da hast du das halt alles nicht so. Ne?
Ja.
Da hast du halt einfach jetzt auch eine Mannschaft, die jahrelang nicht erfolgreich war, nicht wirklich. Also jetzt die Vizemeisterschaft mal ausgenommen, 2014. Aber in den letzten Jahren war er da meistens im Viertelfinale Schluss, einmal im Halbfinale gegen München. Also so ein großer Erfolg war er da nicht mit dabei. Und da hast du halt schon mal, wenn du hinkommst, eigentlich schon mal den Druck, dass du diesen großen Erfolg halt der Mannschaft bescheren musst, sollst. Aber es ist ja noch nicht fix, ne? Also.
Nee. Ja. Nein, also. Ich bin keine Quelle. Ich bin kein Insider, weißt du was?
Also, ich habe gehört, das ist auch schon ein bisschen her, dass es da durchaus Verhandlungen gegeben haben soll, aber man sich noch nicht geeinigt hat.
Genau, dass es noch gar nicht so fix ist, wie es eigentlich ursprünglich in der Zeitung stand. Aber was wolltest du denn eigentlich zu den Augsburger Panthern sagen, bevor ich dir da ins Wort gefallen bin?
Also ich kann ja das nochmal, also ich habe ja darüber auch geschrieben. Ich meine, das ist halt das tatsächlich, was das hat mir halt heute großen Spaß gemacht, da halt nochmal einfach auch in die Statistik ein bisschen reinzuschauen und auch ein bisschen zu graben, was so in der Vergangenheit war. Also ich fand das auch mit dem Zuschauerschnitt auch ganz interessant. Da hast jetzt 5.500 Zuschauer, das ist DL-Rekord jetzt in der Saison. Also Augsburger Panther, DL-Gründungsmitglied. Haben noch nie so viele Zuschauer gehabt wie in der Saison. Klar, wenn's läuft, dann kommen auch mehr. Aber die spielen defensiv mit die beste Saison ihrer DEL-Geschichte, was den Gegentorschnitt anbelangt. Haben auf einmal ein überragendes Penalty-Killing. Da haben sie historisch gesehen aktuell die beste Quote. Also nie hat eine Panther-Mannschaft eine bessere Unterzahlquote gehabt als in dieser Saison in der DEL. Und das sind halt für mich so Geschichten, wenn du halt in den letzten Jahren immer übers Powerplay gekommen bist, wenn das Powerplay am Anfang nicht gelaufen ist in dieser Saison, weil viele neue Spieler mit reingekommen sind, wenn das Powerplay dann aber doch zumindest ein Faktor ist, ja, und du dich da steigerst und auch die neuen Spieler an dieses Powerplay-System gewöhnst, das ist eine Geschichte, die halt einfach ich am Trainer festmache oder am Trainerteam. Gut, Zip, bestes Powerplay, aber das war schon mal auch mal, das Powerplay war auch schon mal unter 15%, jetzt ist es bei knapp 18%. Und eben halt dann auf einmal dieses Penalty-Killing hast und diese Defensivleistung, die in den letzten Jahren nie so da war. Die haben in der letzten Saison über 3 Gegentore pro Spiel kassiert, jetzt sind es knapp ein bisschen über 2,5. Wenn du da einfach innerhalb von kürzerer Zeit und mit fast dem gleichen Personal defensiv so viel änderst, das ist schon stark. Und insofern, ja, ist das halt, es ist ja schon eine geniale Geschichte, wenn Augsburg unter die Top 6 kommt und sich direkt fürs Viertelfinale qualifiziert. Top 4 ist Wahnsinn. Wenn du beschaust, was da dahinter ist, Düsseldorf, Köln, Ingolstadt, Berlin, Nürnberg, Wolfsburg,
Krefeld.
Schwenningen. Sogar Schwenningen und Iserlohn. Ja, Wolfsburg zum ersten Mal seit 2008 nicht in den Playoffs. Nee, aber also also Panther, das ist krass, finde ich. Und du hast immer noch diesen einen Faktor, dieses gute Umschalten, dieses Tempo, das sie mit reinbringen, so kleine Spielzüge beziehungsweise Aktionen, die ich jetzt auch von zum Beispiel Straubing in der Saison öfter gesehen habe, dieses kleine Play an der Bande hinter dem eigenen Tor in der Rundung, so ein kleiner Pass, so ein kurzer oder so ein Chip über den Schläger des Verteidigers. Und da sind irgendwie 2 oder 3 Gegenspieler vorne, die einen Vorcheck fahren. Und mit einem Pass wird das ausgehebelt und dann geht's halt ab die Posten. Und dann innerhalb von 5 Sekunden schlägt dann die Scheibe vorne ein. Das ist schon auch cool mit anzuschauen, so Tempokonter halt zu haben.
Ja.
Vielleicht sind ja auch die Augsburger die Mannschaft, die es tatsächlich halt mal schafft, ein Spiel gegen München zu klauen, in einem Spiel sie halt ein paar Mal zu überlisten, den Vorcheck auszuspielen, ein bisschen Glück hinten zu haben, schnelle Konter zu fahren. Und dann steht es irgendwie vielleicht nochmal 2-1 in der Serie, dann fängt der Favorit zu überlegen an, ob es jetzt München ist oder Mannheim. Ja, alles natürlich nur Spekulation, aber es ist für mich zumindest vorstellbar.
Wir haben ja heute noch nicht spekuliert.
Nein. Ja.
Aber dieses kleine Play finde ich auch, habe ich mich direkt an das Spiel in Berlin erinnern, das letzte Spiel in Berlin, wo Augsburg nur mit 1-0 gewonnen hat. Und Henry Haase eine Scheibe in der eigenen, also die Eisbären hatten eine Überzahl. Die Überzahl ist ausgelaufen, Augsburg wieder komplett und irgendwie so ein Fehlpass der Eisbären aus der eigenen Zone heraus, den Haase an der eigenen blauen Linie aufnimmt, nach oben schaut und sieht, dass er Platz hat, geht dann sogar eher auf seine Rückhandseite über rechts, bringt die Scheibe kontrolliert in die Zone, zieht zwei Verteidiger auf sich, spielt den Pass in die Mitte und daraus entsteht dann das Tor. Also Secondary Assist in dem Fall, aber eigentlich den Hauptanteil an dem Tor gehabt halt, weil er halt Scheibe aufgenommen hat, Controlled Zone Entry gespielt hat und das quasi aus einem Penalty Kill heraus, wo man ja häufig eher dann sogar sieht, dass die Scheibe tief geschossen wird und dann erstmal gewechselt wird, damit dann wieder irgendwie ja die normalen Sturmreihenverteidiger aufs Eis können, die Penalty Killer halt vom Eis kommen. Und er hat dann in der Situation halt das Spiel oder den entscheidenden Treffer des Spiels quasi eingeleitet.
Und du hast natürlich dann Spieler wie LeBlanc und White,
ja,
die halt mit dem Platz dann, wenn der Platz geschaffen ist, mit dem Platz auch was anfangen kann.
Ich schaue gerade mal schnell nochmal, wer dann das Tor geschossen hat. Das müsste, glaube ich, sogar LeBlanc gewesen sein.
Und halt...
Sahir Gil.
Oh, okay.
Sagt man Sahir?
Sahir Gil, ja. Sahir, ja. Und wenn ich über den Trainer schon gesprochen habe, also auch die Organisation insgesamt, da scheint vieles zu stimmen. Ja? Also keine Panik jetzt auch, wenn man die Playoffs verpasst. Man kann sich auch das leisten, als Augsburger Panther nicht unter die Top Ten zu kommen. Also ich meine, Mike Stewart ist jetzt seit, das ist jetzt die vierte Saison, ja, also er ist nur einmal in die Playoffs eingezogen. Ja? Also ist jetzt zum zweiten Mal Playoffs für ihn in vier Spielzeiten, also 50% der Spielzeiten die Playoffs verpasst. Aber das geht halt in Augsburg, ja. Und auch so Geschichten, wenn du überlegst, wer da schon gespielt hat jetzt in den letzten Jahren, ja, du hattest einen John Matsumoto in Augsburg, du hattest einen Trevor Parks in Augsburg, einen Justin Schack in Augsburg, einen Ben Hanowski. Das sind alles Stürmer, die sie ersetzen haben mussten in den letzten Jahren. Und ja, da glaube ich, ist es einfach auch dort, es ist ihm bewusst, dass sie manche Spieler einfach nicht länger halten können. Und wenn halt irgendwo, weiß ich nicht, übertrieben gesagt oder vielleicht auch nicht übertrieben gesagt, das Doppelte aufgerufen wird an Gehalt, dann legst du diesem Spieler halt auch keine Steine in den Weg. Ja, und dann lässt ihn auch gehen. Und holst aber wieder neue Spieler, die in das System wieder integriert werden und die auch wieder ihren Weg gehen. Und ja, das ist schon auch faszinierend. Also irgendwie, jetzt gerade Matsumoto, der war ein Jahr da, der ist in den Top Ten bei den Scorern, ne, in Augsburg, und dann klopft halt München an. Dann ist der natürlich weg, oder wenn mit einem Hanowski oder einem Schack, wenn da Köln anklopft, gleiches Spiel. Und jetzt haben sie für nächste Saison fast den ganzen Kader schon zusammengehalten. Und es gibt dann auch immer wieder Spieler wie Brady Lamb, die schon ewig da sind, weil sie ihnen einfach taugt in Augsburg.
Ja.
Das spielt natürlich da auch mit rein, ja. Also, dass da die Stimmung ganz gut ist. Sternheimer hatte ich, als ich, jetzt kommen wir ein bisschen ins Plaudern, aber macht ja nichts. Oder ich komme ins Plaudern. Ehrlich gesagt, Sternheimer hatte ich im Interview, vor, jetzt auch schon wieder 2-3 Wochen her. Aber auch ein super Typ einfach. Junger Spieler, einfach glücklich, dass er da dabei sein darf, gebürtiger Augsburger, weiß, glaube ich, schon recht gut, was er kann und was er nicht kann, und einfach ein positiver Typ. Das sind halt auch so noch so Geschichten, wenn du halt dann einfach auch noch so ein paar Augsburger in der Mannschaft hast, die ihr ganzes Leben da bei den Panthern gespielt haben und jetzt halt in die erste Mannschaft reinkommen, ist auch cool, ne? Das ist auch nochmal so ein Faktor.
Ja.
Machen die Berliner auch ganz gut, habe ich gehört.
Augsburger in ihre Mannschaft integrieren?
Nee.
Ja, weißt du, was ich meine? Junge Spieler in die Mannschaft integrieren? Ja,
junge Berliner Spieler in die Mannschaft integrieren.
Ja, wir integrieren lieber junge Spieler in die Wolfsburger Mannschaft. Oh Mann, ey.
Sollen wir noch Trivia machen oder willst du noch ein bisschen plaudern?
Ich glaube, ich habe heute genug geplaudert, oder?
Ja, jetzt habe ich hier, DEL-mäßig habe ich jetzt mal ein bisschen mehr beitragen können. Ja. NHL warst du einfach fitter.
Ja. Ich habe halt dann auch wirklich, ich glaube so ab 19 Uhr, glaube ich, lief dann durchweg der Stream von TSN. Zur Trade Deadline muss man halt TSN gucken. Da sitzen halt dann Pierre LeBrun und Bob McKenzie.
Die Insider.
Ja, und Pierre McGuire saß sogar mit auf dem
Insider. Du musst eigentlich jetzt so à la Puckschub noch mal so ein bisschen für die nächsten Wochen so ein bisschen eine Pierre McGuire Impression.
Warum muss ich das machen?
Pierre McGuire Impression. Ja, aber ich meine, du bist doch eher hier der Puckschub Fan.
Ah ja, das stimmt schon. Ach, ja, stimmt. Ich habe mich verraten durch Duncan meine Eddie, Marion Hosser bekommt eine.
Duncan Eddie.
Ich habe mich verraten durch meine Milan Lucic bekommt eine Allergie oder was?
Habe ich noch gar nicht gehört.
Nein, aber also, weil sie sich darüber witzig gemacht haben, dass mit Marion Hosser.
Puckschub finde ich ja deutlich besser, seitdem ein bisschen weniger Popkultur auftaucht und jetzt gerade so. Also ich finde, das hat der Sendung gut getan. Also ich höre die seitdem lieber, dass jetzt da Ryan Lambert und wie heißt Douglas Brown?
Sean McIndoe
sitzen mit Wyschynski.
Was ich sehr gut finde, ist halt jetzt kommen wir auch noch, jetzt geben wir auch noch unser Podcast-Feedback egal. Was ich sehr gut finde an der jetzigen Konstellation ist halt, dass dadurch, dass Sean McIndoe ja wirklich so popkulturell sehr wenig Ahnung hat, ist es halt sehr witzig, wenn sie dann zum Beispiel wie jetzt vor den Oscars dieses Quiz machen, ob der Schauspieler mehr Oscars hat als der Spieler, den sie da dann nennen, Stanley Cup-Ringe zum Beispiel hat. Beziehungsweise wer von den beiden genannten Personen hat mehr Titel. Und das ist dann halt schon sehr witzig.
Ja.
Das passt ganz gut. Aber Dave Loso fehlt mir trotzdem. Ich mochte Loso immer sehr. Auch schon in dem Podcast, den er alleine mit Down Goes Brown hatte.
Trivia, oder?
Trivia, oder?
Fang du an.
Okay, warte, ich muss den Tweet nochmal schnell raussuchen. Weil ich habe ja vorhin im Vorgespräch schon gesagt, dass ich mir schon ein bisschen was jetzt im Verlauf des heutigen Tages zurechtgelegt habe. Und zwar mein Trivia ist natürlich dann dementsprechend auch bezogen auf die Trade Deadline. Und auf die Ottawa Senators. Und zwar meine Trivia-Frage ist, wie viele der 20 Spieler, die im Spiel 7 des Eastern Conference Finals 2017 im Lineup standen bei den Ottawa Senators, befinden sich aktuell, also Stand jetzt 26. Februar 0.30 Uhr, befinden sich noch bei den Ottawa Senators?
Puh. Genau kann ich es dir, glaube ich, gar nicht sagen, aber ich denke, dass es nicht mal mehr die Hälfte sind. Also wir haben jetzt, ich habe schon aufgezählt, wir haben keinen Carlson mehr, du hast keinen Thornton mehr, schon weggegangen, du hast jetzt keinen Duchesne mehr, du hast jetzt keinen Single, war der noch mit dabei? Egal, nehmen wir den auch mit, das für Stone sind schon 5. Ich würde sagen, noch 8 Spieler.
Oh. Knapp. Sind 4.
4? Okay. So, ja. Boah, krass. Das ist 2 Jahre. Das ist nicht mal 2 Jahre her.
Ist das nicht mal 2 Jahre her, ja.
Das ist Wahnsinn. 4 Spieler. Welche 4 sind's?
Ich versuch's gerade
Also, warte mal. Bobby Ryan?
Ja.
Du hast Cody Ceci.
Genau. Dann, wie heißt er denn, der hier auch das schlimme Interview führen musste mit
Mike Borowiecki oder so irgendwie.
Genau, und Craig Anderson.
Ja, Wahnsinn. Ist im Endeffekt ein Leistungsträger. Oder?
Mit Sisi.
Nehme Craig Anderson.
Ach so.
4 Spieler innerhalb von war brutal.
Ja.
Ja, das ist echt brutal.
Das ist echt heftig.
Ja, was kannst du jetzt. Jetzt kommt der Turnaround in Otto.
Du, Thomas Chabot zum Beispiel, finde ich ja sehr, sehr stark. Also ist zum Beispiel so ein Verteidiger, wie er mir gefällt.
Aber der war damals noch nicht mit dabei. Der hat
dann nein, absolut nicht.
Ja, genau. Ja, der also ist jetzt, aber der war damals noch nicht mit dabei. Ja.
Gott.
Okay, ja gut, 8-4 ist nicht knapp. Also wenn du jetzt gesagt hast, es wären 7 gewesen oder so, würde ich sagen, richtig beantwortet. Aber 8-4 leider falsch beantwortet. meine Frage kommt aus der DEL. Vielleicht hast du da jetzt vorher das schon gesehen, als du in den Statistiken warst. Welcher Spieler hat aktuell in der DEL die meisten Powerplay-Punkte? Absolut.
Ich bin natürlich ein Ehrenmann
und
habe nachgeguckt.
Okay.
Nein, Spaß. Ich habe das dann weggemacht. Also welcher Spieler hat aktuell die meisten Powerplay-Punkte in der DEL?
Ganz genau so.
Ich würde es nur nochmal wiederholen, auch für unsere Zuhörer.
Also meine Frage an Tom ist, welcher Spieler in der DEL hat die meisten Powerplay-Punkte, also die meisten Punkte in Überzahl gemacht, Tore und Assists zusammengezählt?
Ich vermute ja. Und das hatte ich vorhin noch gesehen, als ich da ein bisschen mich umgeguckt habe, als du über die Powerplay-Formation gesprochen hast, habe ich gesehen, dass Matsumoto und Kamara, glaube ich, die, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, die beiden Spieler waren, die in dieser Saison die meiste Powerplay-Eiszeit hatten in der gesamten DEL. Und weil Matsumoto ja auch Topscorer der DEL ist, vermute ich, dass es John Matsumoto ist.
Also Matsumoto hat aktuell über 4 Minuten Powerplay-Eiszeit pro Spiel. Ist tatsächlich, also Foucault und Oppenheimer sind noch davor, aber das ist zu vernachlässigen. Ja.
Oppenheimer
weil
hat ein Drittel gespielt.
Genau, und Oppenheimer hat 4,31 insgesamt und eben dann noch 4,31 pro Spiel, weil er eben halt nur eine Partie gemacht hat. Und bei Foucault sind es insgesamt 30 Minuten. Aber wenn wir halt bei den Spielern schauen, die regelmäßig eingesetzt worden sind, hat Matsumoto tatsächlich die meiste Powerplay-Eiszeit mit 4,18 pro Spiel. Aber übrigens, das kurz noch, die Auflösung muss noch warten. Er spielt auch Unterzahl, aber nur knapp 1,5 Minuten pro Partie. Er ist jetzt einfach wieder mehr der Scorer bei den Iserlohn Roosters, ist er wieder mehr der Hero, genauso wie damals in Augsburg, als er Top 10 in den Scorern war. In München war er einer von vielen, aber ist halt da Meister geworden. Diese 1,28 im Schnitt Unterzahl könnten mich dazu verleiten, John Matsumoto nicht als Stürmer des Jahres zu wählen. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, muss ich nochmal genauer
sagen. Weil er zu wenig Unterzahl spielt.
Ja, ich finde tatsächlich, wenn ein Stürmer des Jahres, also du darfst einen Stürmer halt auch nicht nur an seinen offensiven Statistiken beurteilen. Also wenn die natürlich überragend sind, dann ist das Stürmer des Jahres, aber ein Stürmer ist nicht nur dafür da, Tore zu schießen. Und ich dachte jetzt tatsächlich, ich war mir nicht mal sicher, ob er regelmäßig Unterzahl spielt. Diese 1,28 sind ja auch gar nicht so wenig. Insofern, ja, vielleicht schafft das dann doch. Auflösung nächsten Montag. Hockeybuddies.de. Tom darf auch.
Danke.
Wenn du willst.
Auch du.
Also der Spieler mit den meisten Powerplay-Punkten in der DL ist Mark Sangerly von den Fishtowns.
Fuck.
Penguins aus Bremerhaven.
Wir haben uns da vor kurzem auch noch drüber unterhalten oder geschrieben oder irgendwas.
Kann sein, ja.
Ja.
Weil shit. Ich bin nämlich tatsächlich bei diesen Überzahlformationen, die ich jetzt gerade da auswerte, könnte ich mir gut vorstellen, dass die Bremerhavener Formation mit Jensen, der da spielt, Sangerly, Urbas, Nering und ich glaube Verlitsch ist noch mit dabei, dass die vielleicht sogar die beste der Liga sein könnte, was Tore, geschossene Tore anbelangt. Jensen, Sangerly, Urbas, Nering, Village, weil die auch lange zusammengespielt haben im Sängerli, sehr, sehr viele Powerplay-Punkte. Vor allem dieses Trio Sängerli, Urbers, Nähring, eigentlich über die komplette Saison in Überzahl, glaube ich, zusammen, außer bei den Spielen, in denen Urbers ausgefallen ist. Also die könnten vielleicht da Mannheim noch diesen ersten Platz streitig machen. Also dieser Mannheimer Top-Formation. Auflösung, nächsten Montag.
8 Powerplay Points per 60 Minutes. Alter, Falter. Ja. 24 von 50 Punkten bei Sängerli.
Ja, knapp.
Stark. Die Hälfte, ja. Den finde ich ja auch sehr interessant.
Der wird auch nächste Saison wahrscheinlich nicht mehr in Bremerhaven spielen.
Wechselt der vielleicht in eine andere Stadt mit B?
Weißt du noch mehr?
Nö, war jetzt einfach mal so.
Ich glaube nicht, dass der bei Bietigheim spielen wird nächste Saison.
Oh.
Es ist spät.
Ja, aber so von der Spielweise würde der mir schon ganz gut gefallen. Ja, aber
und vor allem dann auch noch, jetzt auch einen deutschen Pass. Ja.
Das stimmt. Colin Schmidt.
Da heißt auch Zengerle. Also ist auch klar, dass er einen deutschen Pass hat. Marc Zengerle, der alte Schwabe.
Also doch Bietigheim.
Ja, doch Bietigheim, genau. Gut. Tom, wenn du nicht bei den Hockey Buddies hier mit mir über Eishockey quatschst, dann schreibst du ja für www.hauptstadteishockey.com den Blog zu den Eisbären Berlin, auch auf Twitter zu finden unter @eisbärennerds. Du bist selber auf Twitter @beatbulette und twitterst natürlich auch über unseren Account @hockeybuddies. Und heute warst du mal wieder die bessere Hälfte der Hockey Buddies.
Ja, so ist das. du bist auf Twitter, ich fange immer falsch rum an, aber du bist auf Twitter zu finden unter @fetzi6 zu hören, wenn du mal nicht mit mir die Hockey Buddies aufzeichnest. Übrigens, das müssen wir auch nochmal erwähnen, ne? Wir haben es ja echt in unser kleines Mini-Versprechen wahrgemacht, dass wir wieder zu einem regelmäßigeren Aufnahmezyklus finden. Und das wurde ja auch schon positiv bemerkt, dass man uns jetzt tatsächlich wieder häufiger hören kann.
Ja, also mir macht's auch Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich find's gut. Es ist halt nur, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, wenn halt irgendwas anderes dazwischen kommt, dann fällt's halt aus. Und dann ist es halt einfach auch so, dass wir jetzt beide nicht so die allerregelmäßigsten Arbeitszeiten haben und halt
leider nicht,
ne? mit Schichtdienst, ich halt auch. Wenn ich halt dann irgendwie arbeiten muss abends, dann ist es halt einfach so. Und dann kann es auch mal wieder passieren, dass es halt dann wieder vielleicht 2-3 Wochen wieder keine Sendung gibt. Aber mir macht es halt momentan sehr viel Spaß. Und ja. Mir ist es auch, also ich fand es auch eine gute Idee von uns. Und danke dir nochmal für die Umsetzung, jetzt auch den Blog dann ins Leben zu rufen, weil man da halt einfach vielleicht mal auch so kürzere Gedanken dann einfach loswerden kann. Und ich habe jetzt echt auch großen Spaß an dieser wöchentlichen DL-Kolumne. Und also mir macht es echt total Bock, einfach auch jetzt gerade so in den Zahlen zu wühlen. Und halt dann selber auch mal vielleicht selber Statistiken zu entwerfen oder so halt, nicht zu entwerfen, aber halt einfach mal zu recherchieren. Und dann halt einfach da mal auch ein paar Stunden auf den Kopf zu hauen, aber ich find's geil.
Ja.
Also ich bin jetzt wirklich heiß darauf, zu wissen, welche Powerplay-Formation in der DL die meisten Tore erzielt hat. Und hoffe, dass ich dich auch heiß drauf gemacht habe.
Ja, schon. Du musst mir jetzt gleich dann im Nachgespräch noch kurz erzählen, wie du das machst. Weil
Nachgespräch,
ich glaube nicht,
weißt du, wann ich aufstehen muss morgen.
Ja, gut, dann, du guckst ja jetzt nicht jedes Spiel, oder?
Nein, aber also ich sag's dir im Nachgespräch.
Ich glaube nämlich, dass du das so ähnlich machst wie ich letztes Jahr, als ich das Powerplay der Eisbären analysiert habe.
Ja, kann gut sein.
Aber ja, alles, was der Fetzi da jetzt rausfindet und noch viel mehr, lest ihr natürlich auf hockeybuddies.de. Unsere, ja jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so neue Webseite, wo ihr natürlich den Podcast findet, aber halt auch dann geschriebenes Wort von Fetzi und mir. Fetzi ist dann natürlich auch zu hören bei Magenta Sport, bei Amazon Music, wenn er ab und zu dieses Fußball kommentieren muss. Und habe ich was vergessen? Kommentierst du jetzt am Wochenende Spiele in der DEL?
Ja, am Sonntag mache ich auch ganz interessant noch Ingolstadt gegen Straubing. Könnte noch Finale um Platz 6 sein, um direkt Viertelfinalqualifikation.
Ja.
Ja, und dann ist es tatsächlich für mich ja jetzt auch schön, dass so viele bayerische Mannschaften in den Playoffs sind. Also da dann werde ich auch in den Playoffs halt öfter mal im Stadion sein, ob jetzt am Mikrofon oder einfach so, mal schauen.
Völlig uneigennützig für dich natürlich, dass so viele bayerische Mannschaften in den Playoffs sind.
Nein, also ich meine, wenn ich ein Playoff-Spiel mir anschauen will, dann wäre sicherlich Berlin, Düsseldorf geil, aber da fahre ich nicht hin und zu Augsburg-Düsseldorf oder Augsburg-Berlin fahre ich halt schon, wenn ich Lust habe, halt die eineinhalb Stunden. Aber halt nur um das Spiel zu sehen nach Berlin, wenn es ein Viertelfinale oder ein Halbfinale ist, das tue ich mir dann doch nicht an.
Das ist halt der Luxus, den man jetzt in der Hauptrunde natürlich hat. Hier Shorthanded News, schöne Grüße an der Stelle. Nochmal, die haben halt den Luxus da mit ihrer Nähe Düsseldorf, Iserlohn, Krefeld und Köln.
Ja.
Und halt dann unten der Raum in Süddeutschland, das ist natürlich ein
Luxus. Aber halt nicht mehr in den Playoffs, zumindest nicht Iserlohn und Krefeld.
Nee, aber jetzt, ich meine jetzt aber dann halt Süddeutschland mit der Nähe der ganzen DL-Standorte, das ist natürlich ein Luxus, den Berlin hier mit seiner Insel und ja auch Bremerhaven irgendwie auf so einer kleinen Insel, das in Wolfsburg.
Wie lang brauchst du zum Stadion?
Von mir aus zu Hause nach zur Mercedes-Benz Arena?
Ja.
Wenn ich gut durchkomme, 20 Minuten.
Ja, schau, das sind 26 Hauptrundenspiele. 20 Minuten und bei mir ist halt mindestens nach München eine Stunde Fahrt. Und halt Augsburg sind eineinhalb, Ingolstadt auch so eineinhalb, Nürnberg sind zwei. Aber wenn es gut geht, Straubing sind gute zwei. Ja.
Ja, gut, aber wenn ich jetzt...
Wenn du eine andere Mannschaft sehen willst, ja, klar, wenn du eine andere Mannschaft sehen willst, logisch, dann ist es länger. Aber ja. Du hast zumindest die Eisbären fast vor der Haustür.
Das ist richtig. Und du warst heute die bessere Hälfte der Hockey Buddies. Ich hab's nicht vergessen.
Danke.
Da waren wir ja stehen geblieben.
Und wenn du jetzt schon, wenn wir jetzt schon ein paar Mal die Shorthanded News gegrüßt haben, grüßt wir an der Stelle auch Eiszeit FM, habe ich gesehen, neue Sendung rausgekommen, sicherlich sehr hörenswert zum Thema Adler Mannheim, möglicherweise
Hauptgruppen
Erster. Ja, ich habe es heute irgendwie auf Twitter gesehen, irgendwie in den letzten Stunden.
Eieiei.
Und Grüße an den Sebastian Böhm, den ich jetzt auch tatsächlich in Nürnberg zum ersten Mal persönlich kennengelernt habe. Und schade, dass du nicht so viele Klimmzüge schaffst wie ich, Sebastian, aber einfach hart weiterarbeiten, dann wird es.
Der macht ja Fitnesstraining, habe ich gehört.
Der wollte mir CrossFit, wollte mir auch im Endeffekt nicht aufschwatzen, aber er hat schon wieder geschwärmt.
Ich habe ja gehört, dass das relativ ungesund sein soll, aber...
Ja, Sebastian hat mir gesagt, ich hoffe, ich erzähle da nicht zu viel, Sebastian, aber dass er seitdem er es macht, keine Rückenschmerzen mehr hat.
Okay.
War früher Leistungssportler, 400 Meter Läufer, wusste ich auch nicht. Und hatte halt dann Rückenprobleme, Bandscheibenvorfall und seit er halt CrossFit macht, ist das alles weg.
Okay. Ja, gut. Es kommt dann, glaube ich, immer darauf an, wer das anleitet. Wollen wir noch einen Podcast grüßen?
Gerne.
Vielleicht den ich morgen aufzeichne. Mittlerweile heute.
Ja, klar.
Ein Hauptstadt-Eishockey-Podcast zusammen mit den Partners in Crime mit Wally und Flo. Und ich glaube, da verrate ich nicht so viel. Wir haben morgen einen Gast. Und zwar den netten Paul, der am 2. März in Berlin eine Trikotsammler-Convention veranstaltet. Wo sich hoffentlich ganz, ganz viele Trikotsammler aus der Bundesrepublik und vielleicht auch aus anderen umliegenden Ländern in Berlin treffen, um ja ihre so Game-Worn-Trikots und so zu tauschen beziehungsweise zu verkaufen.
Hört sich cool an.
Ja.
Hör ich mir an.
Das machen wir morgen. Aber wir reden auch über ganz normal über die Eisbären, aber dann halt auch über diese ganze weil Wally ist ja auch ein Trikotsammler und deswegen, das wird, glaube ich, interessant. Das machen wir morgen.
Schön, viel Spaß dabei.
Danke.
Erster Tom, ich bin der Christoph, wir sind die Hockey Buddies auf Twitter zu finden unter @HockeyBuddies und mit unserem Blog www.hockeybuddies.de. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Lasst ruhig aber rutschen und nicht vergessen, the good old hockey game is the best game you can name and the best game you can name is the good old hockey game. Yeah.
Vorcheck, der Sportpodcast.